Alex, wir fangen einfach an.
Juhu.
Die Ostkinder 8082, da sind wir wieder. Und wer denkt, wir senden live vom Meer? Nein, was ihr herauschen hört, sind die Lüfter unserer beiden Computer, die alles geben, damit bei dieser Hitze nichts abstürzt.
Und wir geben auch alles. Ich habe richtig Bock heute auf das Thema. Von daher, lass uns direkt loslegen.
Und wir müssen wirklich direkt loslegen, denn wie lautet das Motto dieses Podcasts?
Wir langweilen nicht.
Das ist richtig. Wir haben sehr viel Feedback gekriegt. Unsere erste Rubrik muss deshalb direkt losgehen, weil sonst zieht sich das hier ins Unermessliche. Und die erste Rubrik, Alex, heißt? Die Pionierblase.
Ach, ich sage mal unser Kollektiv.
Ja,
aber
du sagst Kollektiv, ich sag Pionierblase. Sehr gut.
Die kollektive Pionierblase. Das ist der kleine Kompromiss.
Dabei hast du, glaube ich, das Wort Pionierblase erfunden, wenn ich mich recht entsinne.
Nein. Das ist auf jeden Fall von unserem Kollektiv in Twitter, glaube ich, ins Spiel gebracht worden.
Ach so, das ist ja noch schlimmer. Sehr gut.
Schöner.
Also, ich muss ja noch erzählen, wir haben es ja beim letzten Mal geschoben, weil so viel zu tun war. Ich war ja bei der lieben Kerstin, unserer Podcast-Hörerin Nummer 1 und allerbesten Kommentatorin hier, in Weimar zu Besuch. Es war ein ganz toller Tag, wir haben uns köstlich amüsiert. Nein, also ich habe von Kerstin eine Stadtführung bekommen, sensationell, wer jemals in Weimar ist, unbedingt mit der Kerstin Stadtführung. Sie wusste über alles Bescheid, hat mir alle Ecken gezeigt. Wir waren überall, was es von Weimar gibt. Alte Geschichte, neue Geschichte, brandaktuelle Sachen, Sachen zum Lästern, schöne Sachen, hässliche Sachen, kaputte Sachen, ganze Sachen, gloriose Sachen, billige Sachen, teure Sachen. Dann waren wir Kuchen essen. Wir wollten eigentlich in einen Café, wo es ganz leckeren Kuchen gab, da war aber voll. Dann sind wir woanders hingegangen, da gab es auch leckeren Kuchen. Ich glaube, ich habe eine Eierschecke gegessen, ich weiß nicht mehr. Genau, es war aber ganz toll, wir haben sehr viel Spaß gehabt.
Also ein bisschen neidisch bin ich ja, denn du hast jetzt schon mittlerweile 2 Leute, die uns zuhören, getroffen, während ich noch niemanden getroffen habe. Ich finde, es wird irgendwie Zeit, dass wir irgendwo eingeladen werden, wo wir zumindest mal eine kleine Community irgendwie treffen können, Schnäpschen trinken, Kuchen essen.
Auf jeden Fall, mach mal ein Hörerinnen-Treffen irgendwann.
Ja, aber danke Kerstin, dass du Danny gut versorgt hast und dass er gesundet auch wieder hier zurück ist.
Ja. Und Kerstin hat auch ganz viele spannende Sachen erzählt, auch was unsere Podcast-Themen zu tun haben. Sie sagte selber, dass wir sie halt an so Themen erinnern. Und über manche will sie auch gar nicht wirklich nachdenken, aber freut sich mal, wie wir eine Folge drüber machen. Und das ist aber ein Aufruf, Kerstin, bitte Audiokommentare wieder. Es wurmt uns schon, dass wir so lange deine Stimme hier nicht mehr gehabt haben. Wir freuen uns jetzt schon.
Dann kommen wir direkt zu einem Rekordkommentar. Oh, die ja. Die Doro hat uns was geschickt und zwar, also so schnell hat uns, glaube ich, noch nie jemand also angehört und direkt auch noch darauf kommentiert. Also schon mal danke dafür. Ich weiß gar nicht, da war, glaube ich, nur eine Stunde oder so zwischen Veröffentlichung und Zuschicken des Kommentars. Vielen, vielen Dank. Das hat uns auch direkt motiviert.
Um 8 ging die Folge online, um 10 Uhr war der Kommentar da. Sensationell. Weißt du, wo ich übrigens zu der Zeit war, als du mir den Kommentar geschickt hast? Am Köln-Bonner Flughafen, obwohl ich gar nicht geflogen bin. Es war mein erster Urlaubstag. Ich bin einfach nur aus Spaß mit dem Marco dahin gefahren, um zu gucken, was da für ein Trubel ist. Und die Leute in der Schlange stehen und alles nicht vorwärts geht. Und dann sind wir wieder nach Hause gefahren.
Ich stell mir gerade nur so vor, dass der Flughafen eigentlich nur so voll war, weil die Hälfte davon Journalisten zusätzlich noch waren und Leute wie du, die gesagt haben, ach, wir haben nichts zu tun in Köln, warum nicht einfach mal zum Flughafen die Leute beobachten?
Ja, ich glaube, so ähnlich war es, weil ich habe allein 3 Kamerateams dort getroffen, die Sachen gefilmt haben. Es war, glaube ich, genauso wie du sagst.
Und man kann auch sagen, Bilder beeinflussen, weil allein diese Bilder von irgendwelchen Koffern, die irgendwo stehen, aber eigentlich immer am gleichen Flughafen zur gleichen Zeit und auch immer diese Schlangen, die haben einen so derart, also mich auf jeden Fall so beeinflusst, dass ich wirklich den Eindruck hatte, es ist jeden Tag immer ganz schlimm und katastrophal an diesen Flughäfen, obwohl das überhaupt gar nicht der Fall war. Aber gut.
Ich war auch enttäuscht, weil die Schlange ging nur bis Terminal 2 und nur bis raus auf die Straße. Ich dachte, die wäre noch doppelt so lang.
Okay. Wenn man den Köln-Bonner Flughafen kennt, ist das schon ziemlich übel.
Wir kommen ins Schwatzen, was wir auf keinen Fall machen wollen, in diesem Nicht-Laber-Podcast.
So.
Und deshalb, liebe Doro, erzähl uns doch mal deinen Kommentar. Vielen Dank.
Hallo Alex und Danny. Ja, ich habe mich ja immer gewehrt gegen Sprachnachrichten und so. Ich habe auch schon viele Mails geschrieben. Aber da es euch ja freut und ich jetzt was beitragen kann, dachte ich, mache ich euch mal eine kurze. Und zwar fragt ihr euch gerade, wie das heutzutage mit den Kindern und den Bibliotheken ist. Ich weiß nicht, ob das überall so ist. Ich komme ja aus Hamburg. Aber meine Tochter ist ein Jahr alt und man bekommt von der Stadt Hamburg zum ersten Geburtstag sozusagen eine kostenfreie einjährige Mitgliedschaft in der Bibliothek und sogar zwei Bücher geschenkt. Es gibt ja diese große Untersuchung zum ersten Lebensjahr, die U6. Und dann bekommt man von der Kinderärztin diese ganzen Materialien für die kostenfreie Mitgliedschaft und zwei Bücher. Und da soll eben gefördert werden, dass alle Kinder lesen und Zugang haben und so weiter. Von daher, it's a thing, apparently, immer noch. Und ja, aber ich weiß eben nicht, ob das deutschlandweit so ist oder ob das jetzt speziell in Hamburg ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das woanders auch so ist. Und ja, hier gehen alle Kinder auf jeden Fall gerne und viel in die Bibliothek. Wir wohnen nämlich daneben. Und da gibt es auf jeden Fall coole Sachen. Und da gibt es ja auch Computernutzung und man kann Sachen ausdrucken. Und es gibt sogar Videospiele. Es gibt ja alles Mögliche, aber eben auch Bücher. Da muss man die nicht alle kaufen. Also ist auf jeden Fall noch eine Sache mit den Bibliotheken. Ja, wie schon oft geschrieben, liebe ich euch sehr. Macht weiter so und habt einen schönen Tag.
Danke, Doro. Wir lieben dich auch. It's a thing.
Wir lieben dich auch.
Bibliotheken sind a thing.
Sehr schön. Aber danke für die Beantwortung dieser Frage. Ich liebe das ja manchmal, dass wir Fragen hier reinstellen. Dann kriegen wir auch gute Antworten von sehr unterschiedlichen Seiten. Aber die Doro hat uns noch was zusätzlich geschrieben, auch zu der letzten Folge. Ich lese mal ganz kurz vor. Also da hat es dann nicht mehr für einen Audiokommentar gereicht. Aber egal. Ich finde dir erstmal schön, Doro, dass du das gemacht hast. PS, meine West-Kindheits-Schrebergarten-Erinnerungen decken sich mit euren. Meine Großeltern hatten sich nach dem Krieg eine Laube gebaut und ewig lange dort gewohnt. Ob es damals noch erlaubt war, weiß ich nicht. Ohne warm Wasser, etc. Bis ins Erwachsenenalter meiner Mutter hinein. Später war es dann ein Treffpunkt und sie haben dort auch viel Obst angebaut. Aktuell gibt es in meinem Umfeld noch viele Schrebergärten und Treffen dort. Datsche, Datscha, sagte und sagt hier niemand. Liebe Grüße, Doro, Jahrgang 82.
Cool, siehste Datsche. Wir sind da deinem Skandal auf der Spur immer noch. Aber weil die Dore sagt, sie wohnt neben der Bibliothek, das finde ich ja krass. Hast du mal, ich finde das ja spektakulär, wenn man neben tollen Gebäuden wohnt. Hast du mal neben etwas Nützlichem gewohnt oder was Tollem? Also ich habe mal über meine Lieblingskneipe gewohnt. Das ist schon echt gut, weil man es nicht weit hat.
Ja, also meine aktuelle Wohnung, die ist tatsächlich innerhalb von sehr nützlichen alltäglichen Sachen. Also ich muss zu meinem Friseur nur 10 Meter gehen. Ich könnte theoretisch direkt Sushi essen gehen. Vorher war ein anderes Restaurant dort. Da verstand man sich auch ganz gut. Es gibt Supermärkte, Cafés, alles im Umkreis von 100 Metern. Also ja, aber vorher nicht. Vorher war es eher so, da war das Einzige noch der Hausarzt. Also der so nah dran war, dass man sagen konnte, er war auch im eigenen Hause.
Der eigene Hausarzt.
Der Haushausarzt.
Ich würde total gerne neben einem Fitnessstudio oder Schwimmbad wohnen. Ich finde es total geil, wenn ich direkt neben dem Kölner Zollstockbad wohnen würde. Würde ich da immer hingehen.
Naja, das ist wiederum das Traurige. Ich wohne neben einem Fitnessstudio und das wäre toll, weil dann würde ich wirklich wohl abends dort auch Sport machen. Aber es ist ein reines Frauenfitnessstudio und damit ist es nicht erlaubt, dass ich dort
hingehe. Malplakate, Alex. Geh auf die Straße.
Ich brauche nicht mal auf die Straße gehen. Ich brauche es eigentlich nur aus dem Balkon raushängen und dann wäre eigentlich alles geritzt. Aber ist in Ordnung. Also es ist auch schön. Auf jeden Fall eine schöne Hofatmosphäre. Das ist doch auch mal was.
Sehr gut, aber wir schweifen schon wieder ab. Heute ist irgendwie ab. Ich glaube, das liegt am Sommer, wenn unsere Gehirne so durchwärmt sind.
Die werden gekocht, werden die.
Jedenfalls, liebe Doro, vielen herzlichen Dank. Und alle anderen rufen wir dazu auf, uns auch Kommentare zu schicken. Wie kann man das machen, Alex?
Ja, also natürlich sind die Messenger am einfachsten. Es ist so, als ob ihr euren Verwandten oder Freunden einfach eine Audionachricht schickt. Ihr könnt uns dazu finden bei Signal, bei Telegram, bei WhatsApp, sogar per iMessage. Und wenn ihr noch einen ganz anderen Weg suchen wollt, es geht natürlich auch über Instagram und über Twitter. Oder ganz normal über SMS, ich weiß gar nicht, das wäre dann wahrscheinlich eine MMS.
Und soll ich mich über uns, ich habe auch eine Faxnummer noch, soll ich die nicht auch mal veröffentlichen, dass man uns Faxe schicken kann?
Nee, wir müssen auch mal Grenzen setzen. Okay. Auf jeden Fall die Telefonnummer, die findet ihr in den Shownotes vom Podcast und wir freuen uns und ihr merkt ja, man muss keine Angst haben, es ist immer eine schöne Abwechslung für alle und natürlich auch für uns und eine schöne Bestätigung, dass wir nicht ins Leere reden.
Und noch ganz wichtig, was mir immer wichtig ist, mir geht es ja um die allgemeine Freundlichkeit, weil ich kenne das von mir, ich spreche mal Nachrichten auf und denke hinterher, ach willst du irgendwie doch nicht, lösch die wieder einfach oder schreibt uns, wenn es zu spät ist, auf diversen Profilen kann man es ja nicht mehr rückziehen, spielt sie bitte doch nicht ab und dann halten wir es da dran, niemand wird zu was gezwungen, also wenn ihr jetzt später unzufrieden seid, niemand wird jetzt eingespielt, der es nicht will. Wir haben letztes Mal den Jonas geschoben, der hat uns ja noch tolle Kommentare geschickt, deshalb würde ich vorschlagen, hören wir uns die auch nochmal an. Wollen wir das mal machen?
Ja, sehr gerne.
Ich weiß es, ich gebe zwei, ich spiele mir den ersten mal ab. Er steht es, glaube ich, noch mal vor, weil er nicht wusste, ob wir ihn schon kennen.
Hallo Danny, hallo Alex, ich bin Jonas. Zwar treuer Hörer, aber irgendwie immer zu langsam, euch dann mal eine Sprachnachricht zu schicken. Jetzt klappt's also mal. Ich freue mich, dass ich in letzter Zeit wieder öfter von euch Folgen hören kann und teilhaben kann an euren Gesprächen, weil ich euch erstens einfach sehr gerne zuhöre, so dieser lockeren und ausgewogenen Art, wie ihr das macht und weil ich diese Methode toll finde, von einfachen Wörtern loszugehen und über die Assoziationen es größer zu machen und Kontexte herzustellen, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht da sind oder die sich dann eben ergeben, wenn ihr drüber spricht, sodass das eben kein Geschichtspodcast ist, es ist ja eh nicht, sondern so ein, ja, könnte man sagen, vielleicht so Lebenskultur-Podcast oder so. Und das ist was, was mir im Erzählen von Geschichte oft zu kurz kommt. Deshalb mag ich das Format sehr. Und auf der anderen Seite der Geräte fange ich natürlich auch an, mit zu assoziieren, was ja schön ist. Das Siezen war so ein tolles Beispiel auch letztes Mal, was ja auf den ersten Blick hätte ich das jetzt gar nicht mit Ost oder West in Verbindung gebracht. Aber es war für euch ja dann doch eine Sprungschanze, um über Dinge nachzudenken. Und da macht es auch große Freude mitzumachen. Und ich habe auch festgestellt, dass ich das selber wesentlich bewusster tue, seitdem ich euren Podcast habe, auch wenn ich ihn gerade mal gar nicht auf den Ohren habe. Wenn mir irgendwelche Worte begegnen im Alltag oder so, dass ich dann mir so meine Gedanken dazu mache. Das ist ja auch ein schöner Nebeneffekt von eurem Podcast hören sozusagen. Gut, in diesem Sinne. Herzliche Grüße, ich freue mich auf die neue Folge.
Oh, vielen Dank für das Kompliment, ich freue mich außerordentlich.
Ich auch und es geht auch ein bisschen runter wie Öl. Vor allen Dingen, was mich so freut, ist, dass so ein paar Ideen, die wir ja auch am Anfang hatten und auch ein bisschen ausgebaut haben, dass die eben auch so ankommen und dadurch, ja, dass eben so ein gemeinschaftliches Erlebnis ist. Also nicht nur zwei Leute, die hier ins Mikro quatschen, sondern dass es anderen genauso geht wie uns und auch die Sinne im Grunde genommen dann auch schärft.
Ah ja, genau. Ja, muss ich gerade dann denken, hab ich noch gar nicht erzählt. Ich habe ja an einem Interview teilgenommen der Universität Bamberg. Da macht eine Frau ihre Masterarbeit zum Thema Podcast und ich wurde eine Stunde lang interviewt, weil ich jetzt in dieser Studie auftauche und habe unseren Podcast dort vorgestellt. Also wir haben uns über uns unterhalten quasi. Und die fragte mich auch, was die Motivation des Podcasts ist. Und da habe ich auch irgendwie, ja, dann auch spontan gesagt, dass mir eben auch, weil sie fragte, ist es so eine Art Aufklärung, was wir machen? Sagte ich, nee, ist eigentlich keine Aufklärung, sondern wir wollen eigentlich mit den Leuten zusammen, also mein Ziel des Podcasts ist eben, dass, wie der Jonas sagt, dass die Leute das hören und selber mitdenken, so, weißt du, dass man so geführt, man ist eins.
Aber ich muss gerade einfach, nee, ich muss schmunzeln, weil ich habe dieses Interview auch gemacht. Und ja, und ich bin jetzt sehr gespannt, also wer zuerst dran war und ob sie das dann miteinander vergleichen konnten und ob wir eigentlich genau das Gleiche gesagt haben oder uns unterschieden haben.
Das ist ja sehr spannend. Ach, das wusste ich gar nicht, siehste.
Jetzt habe ich ja wahrscheinlich diese Studie total
Nee, die ist vor allem gewusst. Ich habe ja so viele Podcasts, hätte ich über einen anderen gesprochen. Ah, sehr spannend. Ach, das ist klar. Hat sie mir auf jeden Fall nicht erzählt. Die Studie ist auf jeden Fall seriös durchgeführt, weil sie mir nicht gesagt hat, dass du dran warst. Und
ja. Es ist anonymisiert, ja. Also mir wurde es auch nicht gesagt. Also von daher alles gut. Aber cool. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Ergebnisse.
Ich mich auch. Ach guck mal, jetzt bin ich ganz außer mir.
Na, wir haben noch auf jeden Fall einen zusätzlichen Kommentar.
Genau, aber bevor wir jetzt kommen, weil Jonas sagte, unsere Art, wie wir das machen, gefällt ihm. Deshalb möchte ich gerne Transparenz walten lassen, weil ich muss die ganze Zeit auch so lachen. Denn ich möchte die Leute nicht vorenthalten, dass ich gerade, damit, weil es so heiß ist und der Computer ist schon zweimal abgestürzt und wir unterbrechen mussten, gefrorene Kirschen, die ich selber eingeweckt habe, unter meinen MacBook geschoben habe, damit der gekühlt wird. Und diese Kirschen habe ich in Thüringen letzten Sommer selber geerntet und eingeweckt und eingefroren. Und mit diesen gefrorenen Kirschen kühle ich jetzt das MacBook, um sie nachher essen zu müssen, weil die dann ja aufgeteilt sind. So, stehe also mit gefrorener Kirschmarmelade vor dir. Hier ist der Beweis. Ich mach mal ein Screenshot für später, das vertwittern wir.
Warte.
Oh, ich habe sehr kalte Hände, es ist sehr kalt, Vorsehen. So, zum Thema Transparenz. Sie hören also mit Kirschen gekühlten Podcast.
Aber wenigstens sind das ostdeutsche Kirschen. Also wir bleiben uns sozusagen auch treu an der Stelle. Oder du dir.
Kirschen. Jonas hat uns noch was eingesprochen. Wie gesagt, wir hängen leider ein bisschen her. Der hat nämlich einen Kampfkuppen-Kommentar, den ich ganz schön fand, eingesprochen. Deshalb spielen wir den auch noch. Ist aber schon ewig her. Entschuldige, Jonas, dass das so lange gedauert hat. In Zukunft werden wir dich nie wieder vergessen.
Ja, hier ist Jonas nochmal jetzt, weil ihr die Kampfgruppen besprochen habt. Das ist auch so ein Begriff, weiß nicht, ich habe da immer so ein Abwinken geerntet und wusste auch lange nicht, was das eigentlich ist. Aber es war so ein Begriff, den es so gab und der so benutzt wurde. Und da gibt's bei uns immer die Geschichte von meinem leiblichen Vater, der ein ganzes Stück älter ist, und seinem älteren Sohn, also meinem Bruder. Beide in Leipzig 1989, als die Demonstrationen losgehen und immer größer werden, immer konkreter werden. Mein Bruder immer dabei. Und als dann die Demonstration am 9. Oktober ins Haus steht, sind beide zu Hause in der Wohnung und machen sich fertig für diese Demonstration. Mein Bruder als Demonstrant und unser Erzeuger eben zieht sich die Kampfmontur an und nimmt die Waffe für die Kampfgruppen auf der anderen Seite und begann nun auf seinen Sohn einzureden, dass er doch da bitte nicht hingehen soll, der natürlich sagte, naja, warte mal, du gehst doch da auch hin, und zwar auf der falschen Seite. Und der Alte redete auf ihn ein und sagte, bleib zu Hause, das ist gefährlich heute, keiner weiß, was passiert. Und war wohl sehr darum bemüht, dass der Sohn zu Hause bleibt. Und der kam ihm irgendwann nah vors Gesicht und hat gesagt, Vater, notfalls musst du heute auf mich schießen. Und ist aus der Tür gegangen und auf die Demonstration in der Masse verschwunden. Und der Alte stand dann später da mit seiner Waffe in der Hand und hat gebangt, dass die Situation nicht eskaliert und niemand schießt und das eben nicht so weit kommt. Schon eine seltsame Situation, aber wir wissen ja, wie es ausgegangen ist.
Ich weiß nicht, ob es dir auch so nahe ging. Als ich das gehört habe, hat mich das erstmal so ein bisschen, es hat mich ein bisschen mitgenommen. Also es klingt wie aus so einem Film, also weil natürlich dort irgendwie alle Elemente eines guten Dramas sind. Aber das hat mir beim ersten Mal, als ich es angehört habe, hat mich das ein bisschen die Tränen auch in die Augen geschoben. Und so eine auch hochpersönliche Geschichte. Ich meine, wir haben ja in der Folge 19, wo wir über die Kampfgruppe gesprochen haben, das viel, viel, ich sage jetzt mal so neutraler gehabt. Ne? Da habe ich ja erzählt, dass ich mir die Frage gestellt habe, wo eigentlich Fatih hingegangen ist in der Nacht. Und das hat ja jetzt noch mal eine ganz andere Dimension.
Ja, ich fand es auch sehr bewegend. Und ich finde aber diesen Punkt noch mal so ganz für mich jetzt so, also gedankenanregend, weil mir das in der ganzen Geschichtsschreibung so, und wenn man die Dokus guckt, die immer zu Silvester oder am 9. November im ARD und ZDF laufen, 100 Jahre Deutschland, so, man gar nicht so mitkriegt, ist, weil ich glaube, also wie weit hat wohl der Faktor da eine Rolle gespielt, dass es eben alle Verwandte von Verwandten waren? Weißt du, wenn du in Berlin aufmarschiert bist, ging es ja ganz vielen Leuten so, dass Vater gegen Söhne und Mütter und Töchter und so, also dass man hätte auf die eigenen Leute schießen müssen, auf die eigene, kann die DDR aber ja durch Westfernsehen, durch die Demonstration ja eh schon so im Zerfall war. Also dieses Bild mit, oh, es gibt irgendwie so einen internen Klassenfeind unter uns, die Feinde im eigenen Land, dass das gar nicht mehr getragen hat. Also das, wie wichtig eigentlich dieses Gefühl des Zusammenhalts auch von Soldaten und Menschen und Zivilisten eigentlich eine Rolle gespielt hat bei der friedlichen Revolution quasi, weißt du? Also es sind ja ganz viele solche persönlichen Geschichten. Also mein Bruder war ja auch zu dieser Zeit bei der NVA, als es alles losging, 88. Weißt du? Also es ist immer so technisch irgendwie mit irgendwie, ja, die friedliche Revolution, der Schlagbaum ging hoch und die Polizisten haben die Leute durchgelassen, aber es waren ja alles persönliche Motivationen auch irgendwie, nicht nur strategische, ne?
Jetzt, wo du es erzählst, fällt mir auch eben auf, dass ich hatte gestern mir irgendwie sehr viel ZDF-Info wieder mal reingezogen. Es sind häufig immer die gleichen Bilder, die auch verwendet werden. Und wahrscheinlich gibt es viel, viel mehr Material. Das bezieht sich jetzt nicht nur auf die Wende oder DDR, sondern auch auf alle anderen Sachen. Ich habe halt so einen Thementag gehabt. Man hat gesehen, wenn man 10 Dokumentationen hintereinander gesehen hat, 50% davon ist praktisch wiederverwendet. Also diejenigen, die interviewt worden sind, was gesagt worden ist, die Bilder. Genau wie du das auch erzählst, ne, dieser Schlagbaum, der da hochgegangen ist und die Leute da irgendwie durchgerannt sind und dann vielleicht noch so ein paar Grenzsoldaten so ein bisschen verwirrt dastanden. Obwohl das eben so vielfältiger war und natürlich auch persönlicher. Und es ist auch gar nicht so einfach, das wiederzugeben. Weil ja diese Zeitzeugengeschichten viel, viel geringer sind, obwohl, also geringer medial, als sie natürlich persönlich auch erzählen. Ich glaube, ja, das ist halt auch interessant, das,
ne? Finde ich gerade spannend, weil zehntausende Leute sind in Berlin geströmt, wollten da gucken, was passiert, sind zu den Grenzübergängen zu den anderen gegangen. Ne? Man kennt aber quasi nur das eine Bild irgendwie von der Frau, die dem Polizisten in die Arme fällt und dieser Trabi, wo die Leute so raufklopfen, als der so durch die Grenze hält. Das sind die Bilder, die wir im Gehirn haben. Aber es gibt halt tausend andere Geschichten, von denen wir halt alle nichts wissen. So, ne?
Und die teilweise auch banal sind. Ja. Also wie jetzt bei meinen Eltern und mir. Also bei uns war das erstmal ein ganz normaler Abend. Also wir haben da jetzt nicht irgendwie auch den Sekt aufgemacht oder so, sondern das war irgendwie etwas, was man in den Nachrichten so mitbekommen hat. Und das hatte schon fast mehr diesen Verwaltungsakt. Und man war so leicht überrascht, so, okay, was heißt das denn jetzt? Was passiert denn jetzt? Aber nicht irgendwie, also es war keine Party gerade am Gange, sondern das war, als ob man ganz normal Tagesschau an- und ausgemacht und fertig, ne? Und es war natürlich nicht Tagesschau.
Ich bin am nächsten Tag nicht zur Schule gegangen, als Mauerfall war. Ich stand hier im Stau in den Westen. Und wir waren diejenigen, die wir im Trabi versucht haben, rüberzufahren, aber es nicht geschafft haben, wieder zurück mussten, weil wir im Stau standen.
Siehst du, das wäre bei uns gar keine Option gewesen, weil dazu waren wir wiederum zu weit weg.
Ja, wir haben halt so ein Randgebiet. Ihr wart auch im Randgebiet, aber zur Nordsee. Das gilt nicht. Aber was ich nochmal ganz spannend an Jonas' Kommentar fand, weil ich bin heute in Facebook auf so eine Diskussion reingerutscht aus Versehen. Wo irgendeine Frau kannte ich nicht, spielt eigentlich auch gar keine Rolle, jedenfalls so schrieb, dass diese Politisierung der DDR eigentlich irgendwie ein bisschen albern oder so ist, ich kann es jetzt nur so paraphrasiert wiedergeben, weil ihre Eltern zum Beispiel sind Jahrgang 69, jetzt also über 50, und sie sagt, die waren damals zum Mauerfall 21 und eigentlich völlig unpolitisch, und man sollte das nicht immer so politisieren, es war die Generation ihrer Eltern gar quasi unpolitisch, wo ich dann versucht habe auch zu widersprechen, weil ich glaube, ja, je nachdem, aus welcher Familie du gekommen bist oder wo du gewohnt hast, warst du mit 21 entweder unpolitisch oder hast du die Bekannte, die ich halt kenne, hast du schon im Stasi-Knast gesessen oder warst mit 16 schon als IM angesprochen oder warst halt bei der NVA, damit du studieren konntest. Also man kann das nicht pauschalisieren, weißt du, ob man jetzt, also es gibt keine unpolitische Generation, glaube ich.
Also das ist ja sowieso ein schwieriger Begriff, also ist man politisch oder nicht politisch, also ich will jetzt gar nicht auf Hannah Arendt verweisen, aber die ja zu diesem Thema ganz viel auch geschrieben und gesagt hat, aber die Frage ist ja, man kann ja trotzdem einen Willen haben, also der vielleicht nicht politisch ist, wie man jetzt glaubt, ich muss jetzt in eine Partei eintreten oder ich muss jetzt Gesetze verstehen oder ich muss irgendwie so eine Art politische Philosophie in meinem Kopf haben, sondern ich kann ja einen Willen haben, wie stelle ich mir einen Alltag vor, wie stelle ich mir meine persönliche Freiheit vor, was soll der Staat machen, was soll er nicht machen. Ich glaube, dass da viele Leute sehr wohl eine Meinung haben, einfach aus ihrem Alltag heraus. Und ich glaube, das Gefährliche oder was heißt gefährlich, aber das Oberflächliche, was häufig bei den Leuten dann auch im Kopf ankommt, ich bin nicht so politisch. Obwohl ich glaube, dass sie im Grunde genommen politisch sind, nur sie glauben, das ist was anderes. Also es ist was anderes, als eine Meinung darüber zu haben, wie stelle ich mir mein Leben vor.
Genau, und das hat mich ja die Frau, die Masterstudentin da aus Bamberg auch gefragt. Und das finde ich halt diesen Podcast so schön, dass wir eben, wo du eben sagtest, es gibt diese banalen Geschichten, aber dass wir durch diese Wortassoziation oder unsere Kommentatoren und Kommentatorinnen eben diese Geschichten irgendwie alle hören. Weißt du, wie diese kleine Geschichte vom Jonas in seiner Erinnerung, die dann einfach so erzählt wird. Und wir haben sowas noch nie gehört, kriegen dabei Gänsehaut und denken, oh, was für eine verrückte Zeit. Und dann wird das eben plastischer und nicht mehr nur dieses, ja, verwackelte VHS-Bild von dem Trabi, wo die Leute raufklopfen und diesen 100-Mark-Schein in die Luft halten und alle irgendwie jubeln, sondern ja, persönlicher. Und das finde ich schön an unserem Podcast. Das macht mir sehr viel Spaß.
Ja, mir auch. Deswegen halten wir ja auch gut durch. Selbst bei 27 Grad Celsius Zimmertemperatur und eiskalten Kirschen.
Also kurzer Zwischenstand, die Kirschen schmelzen langsam, aber gute Nachricht, die Lüftergeschwindigkeit meines Laptops hat sich halbiert. So, das war's fast mit der Pionierblase im Kollektiv. Vielen Dank, dass ihr alle mitgemacht habt. Schickt uns bitte weiter fleißig Autokommentare. Es freut uns noch und nöcher. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Aber bevor wir die Rubrik abschließen, freue ich mich ganz besonders, dass der Sonntagssoziologe uns auch mal einen Kommentar geschickt hat. Ich liebe ihn ja auf Twitter. Ich finde es der lustigste Mensch, den ich kenne, den ich nicht persönlich kenne.
Ja, und das bedeutet also, vielleicht wird das Person Nummer 3 sein, die wir persönlich treffen. Und ich hoffe, dass ich dann auch dabei sein
darf. Der ist so lustig. Ich glaube, den gibt es gar nicht. Es sind eigentlich 6 Leute. Ich glaube, es ist eine ganze Redaktion.
Das passt auf jeden Fall zur Soziologie.
Lieber Danny, lieber Alex, ihr wolltet ja immer Sprachnachrichten, darum das hier als Audio. Ich habe mal eine Frage, und zwar an euch. Ich denke, dass ihr die Kompetenz seid für ost-westdeutsche Technik-Kulturfragen. Und daher folgende Geschichte, die ihr gerne aufbereiten sollt. Vor vielen Jahren saß ich im tiefsten Westen im Studium, in einem Statistikseminar. Wir lernten da eine Software kennen, die grafische Statistiken anzeigt. Und die hatte einen Knopf mit der Beschriftung aus. Also Beschriftung aus hieß der Knopf. Und ich drückte da drauf und die Beschriftung verschwand und soweit kein Problem. Aber als ich den Knopf ein zweites Mal drückte, kam die Beschriftung nicht zurück. Und es gab auch keinen Knopf, um sie irgendwie zurückzuholen, sondern das ging nur übers Menü. Und natürlich meldete ich mich und beschwerte mich beim Professor. Und jetzt kommt's nämlich, der sagte, was habt ihr Ossis nur dauernd mit euren Knöpfchen? Es war nämlich so, dass der Professor auch im Osten unterrichtete und dort hatte man ja offensichtlich dann auch die Probleme und sich beschwert. Offenbar haben Westdeutsche kein Problem damit, dass Knöpfchen existieren, die eine Sache nur aus- oder anschalten, aber nicht mehr ein- oder ausschalten. Und das ist doch eine Merkwürdigkeit, die es wert ist, von euch unter Analyse gezogen zu werden. Und deshalb zwei Fragen. Erstens, findet ihr als Ossi-Kinder auch, dass Dinge, die per Knöpfchen ein- oder ausgeschaltet werden, auch per Knöpfchen wieder aus- oder eingeschaltet werden sollten? Und zweitens, weil ihr das so findet, warum finden das Westdeutsche nicht? Bitte um Antwort. Vielen Dank.
Also, lieber Sonntagssoziologe, ich kann ad hoc was sagen. Ich habe den Kommentar vorher nicht gehört. Ich liebe es. Mir ist direkt eine Knöpfchen-Assoziation eingefallen. Alex, und du wirst sie auch kennen, wenn ich sie jetzt sage. Ah, ich passe übrigens zu meinem Foto, was ich heute mitbringe. Aber dazu später. Ich habe im Plattenbau gewohnt, bis ich 14 war. Mir ist nur eine Art von Lichtschaltern bekannt gewesen. Und das sind diese Lichtschalter, die außen weiß sind und innen schwarzen Knopf hatten. Und wenn du drauf gedrückt hast, hat es gesummt im Flur und das Licht ging an. Kennst du das auch?
Ja, das kenne ich.
Und wenn man wieder drauf gedrückt hat, hat es wieder gesummt und das Licht ist ausgegangen. Knopfzustand unverändert. Als wir dann nach der Wende umgezogen sind, wurde ich mit Lichtschaltern konfrontiert, wo mehrere Lichtschalter, die nicht mehr durch das Knöpfchen in der Mitte gedrückt wurden, sondern nach oben und unten klickten. Wie man es heute auch so kennt hier im Westen. Was aber bedeutet, wenn du mehrere Lichtschalter in einem Raum hast, haben die zwei verschiedene Positionen für an und aus. Der Lichtschalter, der eben oben noch aus war und unten an ist, kann, wenn du den anderen Lichtschalter gedrückt hast, auf einmal aus sein und der auf einmal ist oben aus und unten an. Damit komme ich bis heute nicht zurecht. Wenn ich heute in mein Badezimmer gehe, denke ich immer, warum ist der Lichtschalter falsch rum? Ich glaube, dieses Knöpfchenphänomen ist im ersten Moment lustig, aber ich glaube, es steckt viel mehr dahinter. Es ist ein Riesenproblem. Was sagst du zu den Lichtschaltern?
Oh, ich weiß nicht, ob es die Hitze ist oder einfach deine Antwort. Also zum einen, ich glaube, die Antwort ist bereits jetzt erbracht. Also sie ist jetzt vielleicht nicht empirisch hinterlegt, aber da ist schon eine Menge dran.
Ja, es ist doch sinnvoll, einen Knopf so zu drücken, dass er dieselbe Funktion immer gleich hat. Und nicht einmal ist oben an, unten ist aus, oben ist an, sondern die Technologie, einen schwarzen Knopf in der Mitte zu haben, der immer nur an und aus macht, mit einem hörbaren Surren, ist einfach perfekt.
Lustigerweise, ich erinnere mich auch daran, aber bei meiner Oma in der Ukraine war das eben auch mit diesen Schaltern, wo man nie mehr genau wusste, mache ich es jetzt eigentlich an oder aus? Und nach richtig übel, wenn zwei Kippschalter nebeneinander waren und der eine Kippschalter eigentlich überhaupt gar nicht an einer Lampe angestellt war. Und ich glaube, ich habe so ein Jahrzehnt gebraucht, also um dieses System einigermaßen zu durchschauen.
So, wir haben ja viele Soziologen als Hörerinnen und Hörer, die werden jetzt sagen, wir sind eine ältere DDR-Generation. Was ist denn mit den alten Bakelitschaltern zum Drehen? Auch die haben ja nur eine Funktion, weil immer, sobald gedreht wird, an oder aus. Es ist auch vollkommen logisch. Ich glaube, man hat einfach, also wie kann man denn, wenn es Lichtschalter gibt, die man entweder dreht und sie haben die gleiche Funktion oder drückt die gleiche Funktion, ersetzen durch Lichtschalter, die mal oben aus und mal unten an sind? Es ergibt überhaupt keinen Sinn.
Ich bin erstmal begeistert davon, dass du weißt, wie diese Schalter da heißen. Bakelit oder wie hast du das genannt?
Bakelit, ja, das ist dieses Bakelit? Alte Plastik irgendwie, keine Ahnung, was das ist. Weiß jemand, was Bakelit ist, bitte in die Audiokommentare. Was war die zweite Frage? Also die Knöpfchen, was war die zweite Frage? Was sollten wir uns noch kümmern?
Warum Westdeutsche kein Problem damit haben, glaube ich.
Ja, das verstehe ich auch nicht. Weil die, ich glaube, Westdeutsche seit Kindesbein wissen, aha, Schalter haben immer andere Funktion. Ich mache das Licht an und da ist meine Lichtschalter oben mal unten und das relativiert den Bezug zum Lichtschalter seit der frühesten Kindheit. Weil man sowieso weiß, die Knöpfchen machen, was sie wollen. Mal ist an, mal ist aus.
Ehrlich gesagt war meine erste Assoziation mit was ganz anderem, nämlich mit Windows, diesem Startbutton. Mhm. Man musste Start drücken, um im Prinzip also den Computer auszuschalten oder das Programm zu beenden. Das hat ja nie Sinn ergeben.
Ja, warum der Start so stand, weiß man nicht, ne?
Ja, weil der Computer war ja schon an. Okay, vielleicht, also bevor wir anfangen, daraus ein Thema zu machen, finde ich, das ist ja ein Reizthema, das merkt man ja sofort.
Also ich finde, ich könnte schon wieder eine halbe Stunde reden über DDR-Lichtschalter.
Aber das ist jetzt ein Anruf wirklich an alle, die uns zuhören. Lichtschalter und Knöpfchen, notfalls auch über den Windows-Startbutton. Alles ist erlaubt. Was sind Gründe? Die Rants über die Knöpfchen.
Ich habe das Gefühl, die Problematik erschließt sich dir nur auf der Humorebene. Wir müssen da konkreter.
Ich glaube, ich brauche Hitze.
Ich kann das vollkommen nachvollziehen.
Ich brauche hitzefrei.
So, vielen Dank, dir, Sondersoziologe. Wir werden uns weiter kümmern.
Dankeschön.
Und den Kommentar gleich schon mal hören, was die zweite Aufgabe eigentlich genau war. Die haben wir jetzt vor lauter Rantigkeit vergessen und kümmern uns darum. Also du kannst dich auf uns verlassen. Es wird eine Sonderfolge zum Thema Knöpfchen, Rädchen und Buttons
Bakelit
geben. Bakelit-Button. Button League. Das war die Rubrik Das Kollektiv. Bitte sprechen Sie weiter Audiokommentare auf. Wir freuen uns und sagt uns alles zum Thema Bakelit, was ihr wisst. Und was ist das Motto dieses Podcasts, lieber Alex?
Wir langweilen nicht.
Das ist korrekt. Das weiß sogar die Uni Bamberg mittlerweile. Wir werden bestimmt so eine Fußnote in unserer wissenschaftlichen Arbeit. Was ist eigentlich? Dann werden wir für immer verewigt in so einem abgehefteten Ding.
Das ist schön. Ja, vielleicht wird es auch auf CD-ROM abgespeichert. Man weiß es nicht.
Wir haben eine offizielle wissenschaftliche Quelle in einem Paper. Hervorragend. Und deshalb machen wir weiter mit Rubrik Nummer 2, die heißt Das Wort. Erklär uns, was es auf sich damit hat.
Ja, jemand bringt ein Wort mit. In diesem Falle bist du das. Ich weiß nicht, was für ein Wort das ist. Wir haben uns auch nicht darauf vorbereitet und fangen dann einfach an mit diesem Wort, unsere Erinnerungen und andere Assoziationen damit auszutauschen. Man kann auch von Hölzchen auf Stöckchen kommen.
Und liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr auch mal ein Wort habt, was wir besprechen sollen, mit dem ihr uns überraschen wollt, schickt uns einen Audiokommentar, da reden wir über euer Wort. Warum eigentlich nicht? Habe ich mir gerade ausgedacht. Mein Wort, was ich dir mitgebracht habe, Alex, heute, ist eins, das mir gestern eingefallen ist, weil es um meine kleine Nichte geht und was gerade in Köln passiert ist. Und, jetzt kommt das Spektakuläre, mein Wort ist gleichzeitig ein Thema geworden, weil ich habe mal geguckt, was gibt es eigentlich zu erzählen. Und da bin ich über sensationelle Fakten gestolpert, die mich selber so beeindruckt haben, dass ich es eigentlich heute gar nicht mitbringen wollte, weil ich dachte, oh, da kannst du stundenlang drüber reden, aber das machen wir einfach später. Und das Wort, was ich mitgebracht habe, heißt, weil gestern Schuleinführung war, meine Nichte 6 geworden ist, Zuckertüte.
Die Zuckertüte.
Was fällt dir dazu ein?
Ja, lustigerweise habe ich gar nicht mehr das Wort Zuckertüte im Kopf, sondern die Schultüte. Mhm. Aber das liegt daran, dass neben mir ein Geschäft auf hat, das Schultüten verkauft. Und ich habe letztens wieder gelesen, dass wohl in der DDR die Schultüten im Schnitt viel größer waren als die Schultüten im Westen. Mhm. Keine Ahnung, ob es stimmt, aber ich hatte auf jeden Fall eine riesengroße Schultüte.
Und mir ist es gestern aufgefallen, es kommt nicht zum Thema, ich kann direkt einhaken, bevor wir in meine persönliche Kindheit kommen. Der größte Unterschied zwischen Ost- und Westzuckertüte ist mir eingefallen, auch gestern wieder aufgefallen. Weißt du, was der größte Unterschied zwischen der Zuckertüte im Osten und der Schultüte im Westen ist?
Ja, hau raus.
Und ich habe zu meiner Schwester gestern gesagt, wie kannst du dem Kind nur eine Westschultüte geben? Mit all unserer Geschichte. Die Ostzuckertüte ist in der Regel sechseckig, während die Westschultüte rund ist. Und ich wette, dass deine Zuckertüte, die du gekriegt hast als Kind, sechseckig war. Ist das korrekt?
Ich bin auch sicher, aber ich hätte jetzt richtig Bock, einfach mal in mein Fotoalbum zu schauen und das nochmal zu verifizieren. Aber ich habe es auch eckig im Kopf. Die waren ja auch so riesig.
Riesige sechseckige Zuckertüten. Und das Wichtige, offensichtlich, weil ich bin zum Thema eigentlich durch zwei Sachen gekommen. Erstens, weil meine Nichte gestern eingeschult worden ist. Und zweitens habe ich gestern was ganz Trauriges gesehen. Und zwar ein Kind stieg mit seiner Mutter, ein kleiner Junge, mit der Zuckertüte, also hier Schultüte, aus der KVB raus. Und die war schon unten total verbogen, weil die unten keine Befestigung hatte. Und die war nicht richtig voll. Der Junge hat die so quasi gedrückt, weißt du? Und dann dachte ich, oh, das ist aber traurig. Also offensichtlich hatten die kein Geld und die Zuckertüte war nicht mal richtig voll. Und das hat mich total traurig gemacht. Und weil ich gleichzeitig auch dachte, ach, da oben guckt gar kein Kuscheltier raus. Ich finde, bei uns war es immer damals essentiell, dass oben ein Stofftier rausgeguckt hat. Oder wie war das bei dir?
Ich weiß es wirklich nicht mehr. Irgendwie habe ich keine grandiose Erinnerung dran. Trotz Fotos. Also wir haben ja mal darüber gesprochen im Podcast, dass hier Fotos einen die Erinnerung letztlich ja auch irgendwie so einspeichern. Aber ich habe da gar keine so große Erinnerung dran. Außer, dass die so riesig waren, dass die schon. Also wenn man die festgehalten hat, dann war der Körper ja nur noch ein Drittel größer.
Ich erzähle dir ganz kurz, weil du keine Assoziation hast, ich dir meine Assoziation hoffen, dass unser Publikum, was das hört, mit mir geht. Ich habe drei Assoziationen zur Zuckertüte. Erstens, ich war sehr klein als Vorschulkind. Die Zuckertüte war riesengroß und ich viel kleiner. Also ich gebe Fotos von mir, aber ich genauso groß wie die Zuckertüte. Was dazu führte zu meiner zweiten Assoziation, dass ich, als ich damals musste ich über einen Fluss, über eine Brücke gehen, von der Schule nach Hause in den Plattenbau zurück und ich hatte total Angst, dass mir die Zuckertüte ins Wasser fällt und da habe ich die ganz doll festgehalten, weil ich Angst hatte, oh, wenn mir jetzt wegweht, dann fällt ins Wasser. Und drittens ist, ich gelte heute noch als sehr altklug und schlaubergerisch in meiner Bekanntschaft und meine früheste Kindheitserinnerung, wo ich dachte, bist du blöd, ist die Zuckertüte. Als nämlich wir mussten alle damals einzeln nach vorne, da kam die neue Klassenlehrerin, hat einem die Zuckertüte gegeben und sagte, du bist jetzt Schüler, das weiß ich noch wie heute. Und da hat die mich gefragt, was ist denn auf deiner Zuckertüte drauf, lieber kleiner Danny? Und ich habe in dem Moment gedacht, ey, bist du blöd oder was? Ich weiß nicht genau wie heute, ich habe die Erinnerung eins zu eins. Ich dachte, ja, das ist Petit Platt, Schnatterinchen und Frau Elster. Und dachte so, hey, warum fragt die mich das? Ich habe nicht verstanden, warum die Frau jetzt mich gefragt, wo ich denke, ist die dumm, warum fragt die mich so Sachen? Das ist meine Erinnerung. Ich hatte eine Pittiplatsch Frau Elster Sandmännchen-Zuckertüte. Weißt du noch, was auf deiner drauf war?
Nee, ich muss jetzt schon wieder Nein
sagen. Du hast das Zuckertüten-Thema total verdrängt.
Anscheinend schon.
Wir müssen das aufarbeiten.
Also, ich frage mich eigentlich, warum macht man sowas eigentlich? Also soll das jetzt die Leute motivieren, also dass sie sich freuen, dass der erste Schultag da ist?
So, und jetzt kommt's nämlich. Und deshalb wundert mich, dass du das gestern in der Zeitung nicht gelesen hast. Deshalb zum Thema. Ich habe gestern Zuckertüte gegoogelt. Wusstest du, dass die Zuckertüte aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts kommt und aus dem Bereich Sachsen-Thüringen kommt? Dass es da die ersten Zuckertüten gab und das später erst gesamtdeutschlandlich rübergeschwappt ist? Es ist ein Ostding, Alex. Es ist ein Ost, eine Osttüte.
Das ist ja der Hammer.
Ja.
Das ist interessant. Wir hatten ja hier schon mal eine Folge zum Thema auch Kindergarten, dass das ja auch einen Ursprung in Thüringen hat. Also von daher, ich glaube, da sind so einige Ursprünge, von denen wir noch gar keine Ahnung haben. Ja, aber ich möchte natürlich jetzt ungern, dass du schon das Thema quasi vorwegnimmst, auch wenn ich natürlich total neugierig bin.
Ja, aber ich habe gedacht, man kann ja viel zu sehen. Aber ich habe natürlich, will dich nicht aus dem Thema rausgehen lassen, aus dem Wort rausgehen lassen, ohne dass wir auch ein bisschen inhaltlicher werden oder gesellschaftspolitischer. Denn die Frage ist, was war denn in deiner Zuckertüte drin? Hattest du Westverwandtschaft und Westschokolade drin?
Also ich hatte nicht wirklich eine Westverwandtschaft, die ich kenne. Ich weiß aber, dass wir immer mal wieder so Westsachen hatten, eher so aus dem Intershop. Mhm. Das heißt also, da wurde dann eben mal für eine D-Mark oder zwei was gekauft. Und in meiner Vorstellung wird es wahrscheinlich so gewesen sein, dass ich entweder ein Überraschungsei drin hatte oder aber, ich war ja Also ich bin ja immer noch allergisch gegen Nüsse. Viele wissen das ja, dass ich konnte damals keine Schokolade essen, weil viele Schokolade irgendwie so mit Nüssen war. Aber es gab eine weiße Schokolade, vielleicht kennen das einige, die war auch so mit ganz vielen so Luftlöchern drin, Aero irgendwas. Aerosol hätte ich beinahe gesagt, aber das ist, glaube ich, eher durch Corona. Und diese Schokolade konnte ich essen und die ist mir wahrscheinlich dann auch mal da so reingeworfen worden. Aber ich bin mir ganz sicher, dass dort auch so West-Süßigkeiten auf jeden Fall drin waren.
Ja, ich hatte auch West-Süßigkeiten, ich glaube von irgendeiner Tante, wir hatten ja auch keine West-Verwandtschaft, also nicht so richtig, die mit uns Kontakt hatte, aber ich weiß, dass ich so Schokoladenuhren und Schokoladenmotive irgendwie drin hatte. Ja, das meine ich noch. Weißt du, schade, weil ich habe dieses Thema, dachte, ach, wir können Stunden unterhalten, du hast deine Kindheitserinnerung verdrängt, was natürlich dazu schreit, auf Twitter ein Foto deiner Schulentführung zu veröffentlichen, dass wir das alle nochmal rekapitulieren oder auf Instagram, aber deshalb weißt du wahrscheinlich auch nicht, wie deine Zuckertüte geendet ist. Ich rufe alle Hörerinnen und Hörer auf, was habt ihr mit eurer Zuckertüte gemacht? Denn ich weiß es noch.
Also auf jeden Fall habe ich mir jetzt notiert als Aufgabe, dass ich also das Foto zur Schultüte veröffentliche, damit wenigstens dieses Wort nicht ganz verreckt. Es ist so ganz komisch, ich habe mehr in Erinnerung daran, also wie meine Haare aussahen und was für eine Jeansjacke ich dabei trug. Das hat sich
heute bei dir nicht geändert, Alex.
Anscheinend war mir die Schultüte irgendwie nicht so wichtig. Aber hast du dich denn auf deinen ersten Schultag gefreut? Also hast du eine Erinnerung dran oder wurde dir erzählt, wie du mit dem ersten Tag umgingst?
Mm-mm. Eine einzige Erinnerung habe ich an die erste Zeit meiner Schule, und zwar, dass es sehr dunkel war. Ich musste mit dem Schulbus, bevor die erste Stunde war, hinfahren. Ich war ganz alleine und habe bitterlich geweint auf dem Schulhof, weil ich mich als total alleingelassen gefühlt habe mit meinem riesen Rucksack. Wusste nicht, wie mir geschieht. Es hat geregnet, ich durfte mich rein, es war dunkel, es hat nach Kohlen gerochen, nach Trabi-Abgasen. Und dann kam ein Mädchen, älteres, wahrscheinlich 5., 6. Klasse, und hat mich getröstet und hat gesagt, ich bringe dich in deinen Klassenraum, in diese Vorschule. Ich habe es gar nicht verstanden damals. Also, wenn du zu früh mit dem Schulbus gekommen bist, haben die dich quasi betreut vor der ersten Stunde noch. Keine Ahnung, muss ja dann 6 Uhr gewesen sein oder so. Horrorfrüh. Deshalb bin ich nie wieder so früh aufgestanden in meinem Leben. Und das war gleichzeitig ein sehr trauriges, ängstiges Erlebnis, weil ich habe das Gefühl heute, wenn ich die Augen zumache, habe ich direkt wieder dieses Gefühl, ich kann mich total gut daran erinnern. Aber eben auch, dass dieses Mädchen von alleine gekommen ist und sich um mich gekümmert hat. Das fand ich gut. Ich weiß nicht, wer das war. Bis heute nicht, aber das genau, diese zwei Gefühle verbinde ich mit meinen ersten Zeiten in der Schule. Aber den ersten Schultag kann ich mich nicht mehr erinnern.
Ist denn ein Foto von dir mit deinen Eltern und der Schultüte drauf oder gibt es nur eins, wo du aufstehst?
Muss ich gerade überlegen, ich glaube von uns allen, meine ich. Ich weiß gar nicht, es gibt einen Super-8-Film, mein Vater hat ja Schmalfilme gefilmt, es gibt eine Videoaufnahme, eine Filmaufnahme von mir mit Zuckertüte. Vielleicht finde ich die ja, dann veröffentliche ich die mal.
Ja, dann müssen wir das irgendwie zusammen veröffentlichen.
Ja. So, liebe die Frage ans Kollektiv. Was habt ihr mit eurer Zuckertüte gemacht? Wie ist sie geendet? Und hat die denn eine eckige oder eine runde? Bitte schickt uns Kommentare, ob per Text oder Audio. Und dann erzähle ich euch nämlich, was ich mit meiner Zuckertüte gemacht habe. Aber erst dann.
Ich bin gespannt. Na toll, jetzt habe ich eigentlich das Bedürfnis, mein Fotoalbum aufzumachen, um zu gucken. Aber unsere Rubrik ist ja so aufgebaut, dass man ja assoziiert mit dem, was man sich erinnert und nicht.
Während ich es spannend fände, wenn du jetzt dein Fotoalbum holst, guckst es dir an und was dir dann zu dem Foto einfällt.
Dann machen wir das. Es ist ja unser Podcast. Wir können das entscheiden. So, wir machen jetzt kurz Pause.
Wie lange brauchst du denn, das zu suchen?
Ich brauche 30 Sekunden.
Okay.
Das ist hier dir. Das ist direkt da.
Dann sind wir in 30 Sekunden wieder da, nachdem wir nochmal einfach den, wir hören den Jingle nochmal und kommen dann einfach zurück. So, wir sind zurück. Ich habe das zweite Paket Kirschen, nachdem ich es erst jetzt esse, direkt unter den Laptop getan, damit auf keinen Fall was passiert. Alex, du hast das Fotoalbum.
Und? Ja, ich hab's sofort gefunden. Meine Erinnerung hat mich total getrügt, denn erstens habe ich keine Jeansjacke an, sondern ich habe was Kurzärmliges an und eine orangefarbene, aprikotfarbene Hose, eine Stoffhose und blaue Sportschuhe. Und natürlich ist meine Tüte, die ist fast genauso groß wie ich selber auch. Also die geht jetzt von meinen Füßen bis zum Hals. Das heißt, man sieht gerade so noch meinen Kopf über der Tüte. Und sie ist natürlich mehrkantig. Leider erkenne ich nicht durch die Auflösung, was da auf der Tüte drauf ist. Also sie ist auf jeden Fall sehr bunt. Und ja, es gibt zwei Fotos tatsächlich. Eins, wo ich mit meinen Eltern stehe. Und meine Eltern sehen sehr feierlich aus.
Total wieder krass, muss ich kurz einschreiten, weil es ist absolut. Ich habe gestern alleine 10 Fotos von meiner Nichte per WhatsApp bekommen und von unserer Zuhörerin gibt es halt 2 Fotos. Es ist einfach spektakulär. Wie anders wir doch waren. Wir hatten ja nichts, Alex. Wir hatten nichts.
Nicht mal Fotos. Witzigerweise, die sind schon in Farbe, auch wenn sie so ein bisschen so verblasst sind. Und eins, wo ich ganz traurig alleine vor der Eingangstür stehe, wo man noch einen roten Stern und Hammer und Sichel drüber sieht und sehr viele Friedenstauben. Ja. Und natürlich meinen Schulranzen. Ich habe jetzt auch gerade, direkt danach kommt auch das Foto, wo wir dann praktisch eingeschult werden und ich in der letzten Reihe sitze. Und das ist ganz interessant, ich erkenne immer noch ganz, ganz viele Gesichter, die dort in der Schulklasse sind. Und ich sehe, dass mein Schulranzen ein bisschen moderner ist. Gar kein Leder mehr, sondern ist so Plastik. Aber gut, Schulranzen ist ja nochmal ein anderes Thema. Auf jeden Fall, ich sehe super traurig aus auf diesem Foto, aber vielleicht bin ich auch nur konzentriert.
Das hatten wir beim letzten Mal schon, wir gucken ja immer traurig auf Fotos früher, weil der Anlass war anders, als wenn man heute Fotos macht. Ne? Ja, ich würde abschließend gerne das Thema abbinden mit der Frage, was hat das aus uns gemacht, wie immer? Also welche Assoziation treibt dich ins Heute dazu?
Naja, was mir einfällt, ist, dass ich habe ja keine Familie und damit auch irgendwie gar keinen Bezug zu Zucker oder Schultüten heute. Aber ich würde mir schon die Frage stellen, warum würde ich das machen? Also mache ich es, weil ich es in meiner Kindheit hatte? Oder mache ich es, weil alle anderen eine haben und man praktisch also diesen nicht Erinnerung praktisch wegen macht oder wegen der Tradition, sondern weil es im Prinzip so eine Art sozialen Druck gibt. Und wenn man dem Kind keine Schultüte geben würde, dann wäre das ja schon mal so der erste Mobbingfall, den man dann draus macht. Aber ansonsten, die Zuckertüte als solches hat natürlich dann nichts mehr mit mir gemacht, offensichtlich. Ich habe also keine Traumata daraus gezogen. Ich weiß nicht mehr, was ich dort gegessen habe. Es hat mich auch nicht dicker gemacht.
Hast du denn nie später eine Zuckertüte gekriegt? Weil heute ist doch immer total fancy, wenn jemand anfängt zu studieren oder eine neue Arbeitsstelle kriegt, sodass man ihm eine Zuckertüte gibt.
Ich hatte irgendwann mal noch, aber ich weiß nicht mehr genau wann. Ich weiß nur, dass ich ganz grob in meiner Erinnerung gespeichert habe, dass ich eben eine runde Zuckertüte bekommen habe, aber dann natürlich so eine ganz kleine, also eher so, weißt du, so ein bisschen so symbolisch. Aber ansonsten habe ich damit gar nicht mehr so viel Berührung gehabt. Vielleicht ist das auch etwas, was mir gar nicht so eine große Freude bereitet. Ich weiß nicht warum, also vielleicht liegt es daran, dass ich erstmal gar nicht so Süßigkeiten mag. Und ich bin so ein Typ, ich möchte auch gar nicht beschenkt werden. Ich habe immer den Eindruck, dass das setzt immer Leute so unter Druck und dass die vielleicht gar nicht so große Freude daran haben. Dann habe ich auch keine Freude mehr daran.
Du warst ein schwieriges Kind, ich merke das schon.
Ich war ein ernstes Kind.
Ein ernstes Kind. Kann ich mir heute gar nicht vorstellen, aber egal.
Na, damals habe ich mich natürlich gefreut, also, aber irgendwann ließ das natürlich nach.
Ich schäme mich, also meine Bedeutung zu heute ist eindeutig schambehaftet, denn ich wollte ja eigentlich immer antispießig sein und mit Regeln brechen und ach, Traditionen sind mir scheißegal und was bedeuten Rituale, nichts. Aber ich muss immer wieder feststellen jetzt auch, dass es mir doch wichtig ist. Und dass ich, wenn meine Schwester deren Schultüte gibt, die nicht eckig ist und sechseckig und irgendwie nach DDR aussieht, sondern Prinzessin Lillifee übertrieben drauf ist, also moderne Motive, denke ich mir so, ach, ist aber schade, dass man jetzt hier in Köln dann nicht schöne sechseckige Zuckertüte hat, die große und die kleine Runde. Und da merke ich wieder, dass ich doch spießiger bin und mir doch meine Heimat und meine Erinnerungen doch wichtiger sind, als ich mir selber zugestehen will. Weißt du, man schiebt das ja immer so weg und denkt sich, ach, ist alles, aber irgendwie ist mir das dann doch, macht mir das Herz warm, wenn so Sachen sind, wie sie sich gehören.
Kam bei dir die Idee auf, die Schultüte selber zu basteln?
Für wen?
Für deine Nichte.
Ach, großes Drama, hör doch auf. Die Großeltern, meine Schwiegergroßeltern wollten ihr Kind auch eine Zuckertüte schenken. Da ging ja Familienstreit los, weil nur die Eltern dürfen eine Zuckertüte schenken. Und die musst du dann selbst basteln. Also du darfst Kindern, wenn du nicht Eltern bist, auf keinen Fall eine Zuckertüte schenken. Das darf nur eine Zuckertüte kriegen. Sonst ist Familienstreit, dann wirst du enterbt und so. Hör auf, Alex, fang dir mit dem Thema gar nicht erst an. Ach, ja, genau, das ist jedenfalls der Tendenz für mich heute. Die Zuckertüte ist für mich ein Symbol der Tradition, mit der ich selber versuche zu brechen. So, das war das Wort.
Ja, schön. Immerhin. Also heute Premiere.
Habe ich schon erlebt, dass man uns Audiokommentare aufsprechen muss, was ihr mit eurer Zuckertüte gemacht habt. Wenn ihr wissen wollt, was ich mit meiner Zuckertüte gemacht habe, das ist der längste Teaser, den wir je hatten.
Ja, ich bin gespannt, was passiert.
Ich bin gespannt auf das Thema, was du uns mitgebracht hast. Denn du hast es angekündigt, du hast Clips mitgebracht. Wir haben hier aufwendig technisch das eingerichtet, dass ich höre, was du hörst und siehst, was ich du siehst. Und du bist schon Feuer und Flamme, hast das Thema letztes Mal schon geschoben, weil du sagst, ich brauche ein bisschen mehr Zeit. Wir müssen das, ich habe da, wir das ordentlich machen. Und jetzt bin ich so gespannt.
Ja, zum einen, das Thema ist hochaktuell. Das ist das eine. Deswegen habe ich es auch gewählt. Das andere ist, es ist auf jeden Fall ein Thema, das den Ost-West-Unterschied sehr klar markiert.
Bitte lass es nicht Gasversorgung sein. Bitte lass es nicht Gasversorgung sein.
Es wird nicht Gasversorgung sein.
Gott sei Dank.
Und ich werde heute sehr, sehr viele Frauen sprechen lassen, weil das ein Thema ist, das nur Frauen auch gehören sollte. Das ist meine persönliche Meinung, aber da stehe ich nicht alleine mit da. Und die Geschichte ist im Prinzip auch nicht ganz vorbei. Es ist auch ein sehr ernstes Thema, deswegen habe ich mir diesmal ein Stück der eigentlichen Geschichte dazu außen vor gelassen und beginne ab einem ganz bestimmten Punkt in der DDR, wo es so richtig losging.
Ich weiß, um was es geht und ich wollte das Thema auch vorbereiten.
Dann sag mal.
Du redest über Schwangerschaftsabbrüche.
So ist es. Wobei ich das Thema für mich selber den Paragraph 218 genannt habe oder 218er.
Ja, ich habe das nämlich auch vorbereiten wollen, weil für mich das so lange, wenn ich auf Twitter verfolge, auch mit ostdeutschen Frauen gesprochen habe, es halt zwei völlig verschiedene Geschichten gibt und Ostfrauen häufig sich gar nicht so richtig, habe ich den Eindruck, richtig böse werden über, wie das hier im Westen diskutiert wird. Aber erzähl du mal die ganze Geschichte, weil ich bin da nicht im Thema so wirklich drin.
Genau, ich habe mich versucht, in das Thema auch reinzuarbeiten. Es wird auch einseitig sein, weil ich versuche gar nicht erst sozusagen die westdeutsche Geschichte dort aufzuarbeiten, weil das ist nochmal ein ganz eigener Strang. Aber wir sind ja auch ein Podcast, der ja Ostdeutschland als Thema hat. Dennoch möchte ich aber mit was Westdeutschem anfangen. Und du solltest jetzt auf dein Handy gucken, weil du kriegst ein Bild von mir jetzt geschickt.
Blub. Ah, da ist es auch schön, ich sehe es. Ein Sternkaffee von der Zeitschrift Stern mit dem Titel Wir haben abgetrieben.
Genau. Hast du irgendeine Assoziation dazu? Was glaubst du, welches Jahr war das?
Ich kenne das Titelbild, ich habe da Reportagen zugesehen. Ich glaube, es war nach dieser ganzen Pillendiskussion. Ich würde sagen, irgendwann in den, wenn denn die Frisuren zu erteilen, in den 70ern. Aber ich kann es nicht genau sagen. Also es wäre schlimm, wenn es in den 80ern wäre. Aber ich hoffe, dass es in den 70ern zumindest war in Westdeutschland.
Nee, das ist ja gut. Also vielleicht noch ganz kurz zur Erläuterung für diejenigen, die jetzt das Cover natürlich nicht sehen können. Es ist ein wirklich sehr berühmtes Sterncover.
Aber wir schieben das alle, die uns hören, ich schiebe das einfach in die Kapitelmarken. Also jeder der Kapitelmarken hat, sieht das gleich als Foto, einfach als Coverbild.
Genau, und dort sind 30 prominente Frauen, die sagen, wir haben abgetrieben. Und das war zu der damaligen Zeit eine Sensation, denn im Prinzip die Abtreibung war zu der Zeit in der BRD unter Strafe gestellt. Und man wollte im Prinzip damit eine Bewegung auslösen und vor allen Dingen diesen Paragraph abschaffen, beziehungsweise also das sozusagen so bringen, dass die Frau selber entscheiden kann, ob sie abtreibt, wann sie abtreibt und dass es nicht mehr unter Strafe steht. Und das ist vor fast 50 Jahren gewesen, 1971, am 6. Juni ist dieses Cover rausgekommen. Ich will jetzt aber gar nicht großartig auf das Cover eingehen, aber so ein bisschen so zeitlich mal so einen kleinen Rahmen stecken. Und zwar nach 71 gab es, wie gesagt, also eine öffentliche Debatte auch dazu. Es gab sehr, sehr viele Demonstrationen, natürlich auch schon vorher, auch noch nachher. Und 1974 ist dann auch eine Reform in der BRD angestoßen worden. Aber 75 ist es dann also durch das Bundesverfassungsgericht wieder gekippt worden. Das heißt also, die BRD stand kurz davor, im Prinzip dort ein neues Gesetz zu haben. Und im Prinzip ist es so, dass der Unterschied zwischen Ost und West lässt sich juristisch so formulieren, es gibt sozusagen eine sogenannte Fristenlösung und es gibt eine Indikationslösung. Und die Fristenlösung bedeutet eben, dass in einem bestimmten Zeitraum im Prinzip die Frau selber also entscheiden kann, ob sie also abbricht oder nicht. Und Indikation heißt eben, der Arzt entscheidet letztlich, also ob du abbrechen darfst oder nicht aufgrund von XYZ. So, und die Fristenlösung ist im Prinzip eine Lösung, die in 80% der Ländern dieser Welt aktuell auch benutzt wird. Wir haben das schon mal gespoilert. Wir haben aktuell in Deutschland die Indikationslösung. Und dazu gibt es eine interessante Geschichte gleich, denn das ist nicht unbedingt selbstverständlich, dass wir da wieder gelandet sind, denn es gab einen ganz anderen Beginn. Und das ist im Prinzip das Thema, das ich heute auch aufziehen möchte, nämlich wie ging das eigentlich in der DDR los und was hat das sozusagen für heute sogar noch im Osten für eine Bedeutung, aber auch, und das Kapitel finde ich hier besonders wichtig, dass die Wende im Prinzip zu einem sehr interessanten Moment geführt hat, weil eben zwei unterschiedliche Sichtweisen auch juristisch aufeinander geprallt sind und wie die Lösung dann entsprechend aussah. Ja, wir haben ja gerade gesagt, Sterncover war ja 1971 und in der DDR, wie gesagt, es gab schon eine größere Vorgeschichte, auch dass die Verfassung Mann und Frau gleichstellt, also im Grunde genommen den Paragraphen eigentlich damit schon ad absurdum geführt hat, aber trotzdem noch hier und da indirekt gelebt worden ist. Und es gab sozusagen, man nennt es auch manchmal so halb im Witz, würde ich sagen, quasi ein Geschenk zum Weltfrauentag, sodass am 9. März 1972 ein neues Gesetz in Kraft trat und damit also der Paragraph 128, den wir kennen, abgeschafft worden ist und durch ein vollkommen neues Gesetz ersetzt worden ist. Und ich möchte gerne mal einen kleinen Teil aus dem Gesetzblatt der DDR mal vorlesen, der als Präambel gilt, den ich bemerkenswert finde, weil das Gesetzesblatt damit im Prinzip äußert, wie man Schwangerschaft und Schwangerschaftsabbruch im Prinzip definiert und welche Rolle die Frau dabei spielt. Also erstmal die Überschrift, ne, Gesetz über die Unterbrechung der Schwangerschaft, so hieß es. Also da merkt man auch schon Unterbrechung und Abbruch, da werden auch also unterschiedliche Worte immer wieder benutzt. Ich fange mal mit der Präambel an. Die Gleichberechtigung der Frau in Ausbildung und Beruf, Ehe und Familie erfordert, dass die Frau über die Schwangerschaft und deren Austragung selbst entscheiden kann. Die Verwirklichung dieses Rechts ist untrennbar mit der wachsenden Verantwortung des sozialistischen Staates und aller seiner Bürger für die ständige Verbesserung des Gesundheitsschutzes der Frau, für die Förderung der Familie und der Liebe zum Kind verbunden. Dazu beschließt die Volkskammer folgendes Gesetz. Paragraph 1 Absatz 1 zur Bestimmung der Anzahl des Zeitpunktes und der zeitlichen Aufeinanderfolge von Geburten wird der Frau zusätzlich zu den bestehenden Möglichkeiten der Empfängnisverhütung das Recht übertragen, über die Unterbrechung einer Schwangerschaft in eigener Verantwortung zu entscheiden. So, das Gesetz geht natürlich dann weiter, aber ich wollte das im Prinzip mal vorlesen, weil dort, ich glaube, ein paar Sachen auffällig sind. Ich frage dich mal, was hat es gerade mit dir gemacht, als du das gehört hast?
Und ich kann dazu eigentlich gar nicht so viel sagen, weil mich das Thema ja wirklich überhaupt nicht betrifft. Ich kann mich da nicht richtig reinversetzen. Ich habe nur immer wieder den Eindruck, ich kann das in einer anderen Geschichte irgendwie für mich emotional irgendwie zusammenfassen, dass ich weiß, dass meine Schwiegermutter als auch meine Mama, ich bin zum Beispiel nur durch Zufall da, mich hätte es eigentlich nicht gegeben, wenn meine Mutter nicht eine Fehlgeburt gehabt hätte vor mir. Aber bei uns wurde relativ offen drüber gesprochen. Also meine Mutter macht da kein Geheimnis draus. Ist auch nicht irgendwie, dass das tabuisiert ist, sondern irgendwie so, ja, fast rational irgendwie betrachtet. Jetzt mit 40 Jahren Abstand. Und also für mein Gefühl, wenn ich hier im Westen bin, ich habe das Gefühl, dass dieses ganze Thema religiös, spirituell, ethischer aufgeladen ist. Ich komme damit immer ganz schlecht zurecht, weil manche Argumentationsketten ich überhaupt nicht verstehe, was er Frauenrechte dann beschneidet mit Recht auf Leben, wo ich dann, gerade wenn es so religiös oder patriarchisch argumentiert ist, ich dann wirklich manchmal das Gefühl habe, dass ich es wirklich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil meine Geschichte, meine Erfahrungswelt, die von meinen Eltern so anders ist, dass ich da manchmal einfach nur davor stehe und kann die, ja, ich bin dann auch eben auch gar nicht mehr emotional, sondern denke, mach das Gesetz und dann hat also dieses. Ja, ich kann da ganz schlecht was zu sagen, ich weiß nicht.
Was interessant ist, du hast gerade das Wort rational verwendet. Das wird heute wiederkommen. Es wird in einigen so Soundschnipseln auch hier und da wieder aufgenommen. Für mich sind sozusagen zwei Dinge hier bemerkenswert, aber auch natürlich für viele andere Leute, die sich damit beschäftigt haben, dass erstens im Prinzip der Schwangerschaftsabbruch nicht mehr unter Strafe steht, sondern hier ganz klar ein ganz neuer Weg geschaffen worden ist, nämlich dass die Frau das Recht übertragen bekommt, über sich selber zu entscheiden und damit auch über die Schwangerschaft und auch die Abbruch dessen.
Genau, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja auch bis heute, jetzt im heutigen Deutschland so, dass er eigentlich immer noch unter Strafe steht, der Abbruch, ne? Sondern nur eben straffrei bleibt unter bestimmten Bedingungen. Und das ist eben auch das, wenn ich mit ostdeutschen Frauen, ich rede nicht oft über das Thema, immer wenn ich es mitkriege, irgendwie nebenbei, dass das, glaube ich, Leute echt wütend macht, dass die eben Rechte, mit der Wende Rechte verloren haben.
Ja. Es gibt zu diesem Gesetz eine interessante Randanekdote. Es ist nämlich das einzige Gesetz in der DDR und auch das erste Gesetz in der DDR, das nicht einstimmig in der Volkskammer beschlossen worden ist. Sondern es gab 14 Gegenstimmen von der CDU damals und 8 Enthaltungen. Mit anderen Worten, also für DDR-Verhältnisse war das also ein nicht ganz unumstrittenes Gesetz, auch wenn natürlich die deutliche Mehrheit dafür war und das auch absolut zu der Sozialpolitik der DDR auch passte. Dazu kam ja dann später auch noch zur Empfängnisverhütung, dass die kostenlos ist etc. noch einiges dazu. Aber wo es auf jeden Fall Widerstand gab, ganz klar auf der kirchlichen Seite, auch den kirchlichen Institutionen, und es gab auch von Ärztinnen und Ärzten teilweise auch Widerstand. Und dazu habe ich ein kleines Soundsnippet mitgebracht, nämlich das erste, allerdings von einem Mann. Allerdings ein Mann, der nicht ganz sozusagen unbedeutend auch in der Nachwendergeschichte ist.
Von wann ist das ungefähr?
Das Soundsnippet ist vom MDR-Doc, also deren Dokumentationsabteilung. Und das wird... Genau, das dürfte noch gar nicht so alt sein, also die Aussage. Allerdings ist das praktisch eine Erinnerung. Ich spiele die einfach mal kurz vor.
Einer davon, Wolfgang Böhmer. Der spätere Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt ist 1972 Oberarzt an der Frauenklinik in Görlitz.
Es gab keine medizinische Indikationsstörung mehr. Damit wurden die Ärzte, die das machen mussten, natürlich im Grunde genommen zu Handlangern degradiert. Das hat vielen nicht gepasst. Und nicht gefallen. Und sie fanden das auch nicht gerechtfertigt. Aber ich kenne ganz wenige, die daraus Konsequenzen gezogen hätten.
Er zieht seine Konsequenzen. 1973 geht er in ein christliches Krankenhaus.
Es gibt ja auch noch andere Gründe zur Wertschätzung menschliches Lebens als der Hintergrund des christlichen Glaubens. Das spielt natürlich eine Rolle. Auch bei mir hat das eine Rolle gespielt. Aber die miterlebte Leichtfertigkeit, mit der in Einzelfällen entschieden worden ist. Die Tatsache, dass man so beliebig damit umgehen könnte, das fanden wir eine zu großzügige Regelung. Aber das war durchaus nicht immer eine persönliche Entscheidung. Also wir haben auch Frauen gesagt, ich wollte es eigentlich noch, aber mein Mann hat mich gezwungen. Der gesagt, da fliegst du raus, Punkt. Das hat es auch gegeben.
Genau, also es ist sozusagen nicht ganz ohne Kritik und da wird es jetzt auch sozusagen noch ein paar andere Stimmen dazu geben. Aber ich wollte hier im Prinzip auch meinen Arzt zu Wort kommen lassen, der im Grunde genommen also die Probleme auch aufgezeigt hat, also die er für sich persönlich damals auch gesehen hat. Als das Gesetz sozusagen sofort auch in Kraft trat, hat es auch einen Effekt gehabt. Die Steigerung der Schwangerschaftsabbrüche ist ungefähr um das Fünffache hochgegangen im Vergleich zu vorher. Allerdings mit der Einführung der Pille kurze Zeit danach hat sich das im Grunde genommen so normalisiert. Das heißt also, es war sozusagen nur so ein kurzer Aufstieg und dann war das im Prinzip also eins von vielen Mitteln. In den 80ern, also
und ungefähr 10 Jahre. Und was man dazu sagen muss, ist ja auch immer die offiziell gemeldeten Abtreibungen. Weil man ja heute aus den Ländern wie Polen, wo es jetzt verboten ist, USA auch merklicher merkt, dass Sachen dann zu Hause illegal gemacht werden, nie in die Statistik eingehen. Deshalb ist es ja, glaube ich, normal, dass sobald was gesetzlich verankert ist, automatisch die Zahlen hochgehen.
Das ist richtig. Also es gab natürlich auch illegale Abtreibungen und in meiner Recherche kam auch auf, deswegen interessant, dass du Polen erwähnst, dass auch einige Frauen nach Polen oder in die CSSR gefahren sind, weil dort Schwangerschaftsabbrüche erlaubt waren. Das heißt also auch dort eine interessante Geschichtsaufarbeitung in der Hinsicht. Aber ganz klar ging es vor allen Dingen auch darum, dass die Legalisierung dazu führt, erstens, dass es also keine Abbrüche mehr gibt, die also irgendwie, ich sag jetzt mal, irgendwo im Hinterhof gemacht werden, also sehr überspitzt gesagt und damit auch natürlich viele Frauen auch gesundheitlich gefährdet hat und eben auch, dass die Legalisierung dazu geführt hat, dass eben eine ganz andere Form von Selbstbestimmung natürlich stattfinden konnte. Ja, in den 80ern hat man 10 Jahre danach also eine Studie gemacht, um einfach zu schauen, Also hat das jetzt irgendwie, also wie ist das aufgenommen worden, was ist passiert? Und es gibt sehr viele Zahlen dazu. Also man muss sagen, Schwangerschaftsabbrüche sind auch in der DDR sehr, sehr gut dokumentiert. Man kann sagen, ein Drittel der Schwangerschaften sind in den 80ern abgebrochen worden. Aber, und das ist auch nochmal interessant, hauptsächlich von Frauen, die bereits Kinder hatten. Das heißt also nicht sozusagen, ich bin zuerst schwanger geworden und will nicht, sondern also im Schnitt eher von Frauen, also die schon Kinder hatten und danach nicht mehr wollten. Und man kann sogar so weit gehen, sagen, dass sie so viele Kinder hatten, dass sie über dem Bevölkerungsschnitt auch schon lagen. Das heißt also, das war so eine Art von, also ich hätte jetzt gesagt, häusliche Familienpolitik, also die man dort auch geführt hat. Und die Studie kommt auch also zu dem Schluss, dass die Frauen sehr verantwortungsbewusst letztlich damit auch umgehen. Ja, kleiner Vergleich zwischen Ost und West zu der Zeit. Und zwar 1985 auf 10.000 Frauen im Osten gab es 326 Schwangerschaftsabbrüche bei den 25- bis 29-jährigen Frauen. Das ist dort, wo sozusagen die meisten Abbrüche stattgefunden haben. Und im Westen auf 10.000 Frauen sind 86 Schwangerschaftsabbrüche gekommen. Also man sieht, dass das dort eine deutliche Diskrepanz auch gibt. Ja, aber das sind jetzt erstmal so ein bisschen so trockene Zahlen und Studien. Aber was haben eigentlich die Frauenärztinnen über die Zeit gesagt? Nicht aus der Zeit, sondern über die Zeit. Und ich fange einfach mal an mit einem Soundsnippet aus dem Deutschlandfunk, das sich mit der Abtreibung in Deutschland insgesamt sozusagen beschäftigt hat. Und da gibt es von einer ostdeutschen Frau dieses hier.
Lebt heute ihren Traum. Sie ist Theaterintendantin, wohnt zusammen mit Hund und Partnerin in einer beschaulichen Gegend bei Berlin. 1963 wird Bettina als eins von vier Kindern einer Akademikerfamilie in Wismar geboren. Sie ist 18 Jahre alt, als sie bemerkt, dass sie schwanger ist. Aber sie will studieren, kritisiert das System, fragt sich, wie es für sie weitergeht.
Das waren für mich ganz starke Auseinandersetzungen und Fragen, wie lebe ich in diesem Land und wie lebe ich in dieser politischen Situation?
Schnell wird klar, sie möchte in diesem Lebensabschnitt kein Kind. Bettina wendet sich an ihre Mutter.
Ich kann mich bis heute sehr gut an die Situation, an das Gespräch erinnern, weil ich überrascht war und auch sehr erleichtert war, weil das ein sehr gutes Gespräch war und dass ich in meiner Mutter da plötzlich eine Partnerin gefunden habe, die sehr verständnisvoll, sehr offen und sehr, also selber ja Mutter von vier Kindern, also ne, und zu ihrer Zeit, als sie uns bekommen hat, gab es die Pille halt noch nicht. Die Entscheidung, also ja, ich möchte das Kind nicht haben, das war dann ganz klar. Und dass wir dann den Weg dann zur Frauenärztin ins Krankenhaus. Ich glaube, dadurch, dass ich so klar in meiner inneren Entscheidung war, war das dann für mich eine Operation, zu der ich gegangen bin.
Auch der Ablauf, erzählt Bettina, ist unproblematisch. Sie selbst erinnert sich nicht an schräge Blicke des Pflegepersonals, auch wenn sie weiß, dass es das durchaus in der DDR gab.
Ich finde es interessant, dass ich ab und zu doch daran auch denke. Also es ist wie so eine dunkle innere Spur, die so einfach so liegt. Und als dann meine Geschwister ihre Kinder bekamen, dann habe ich auch immer wieder so dran gedacht, so es kommt ab und zu so ein Gedanke, was wäre wenn? Das ist ohne Schmerz und auch ohne, oh Gott, hätte ich doch, und dass ich das bereue, so, sondern es ist einfach nur so, es tickt so manchmal so eine Uhr im Hintergrund.
Selbst über sich und den eigenen Körper bestimmen können, das ist für Bettina bis heute eine prägende Erfahrung.
Naja, dieser berühmte Satz, mein Bauch gehört mir. Also ich habe das an meinem eigenen Leben eben so erfahren, wie toll und wie wichtig das ist, dass man das selbstständig entscheidet. Und ja, natürlich ist das eine große Entscheidung, aber mit 18 kann man das selber entscheiden.
Seit der Wende setzt sich Bettina für die Streichung von Paragraph 218 ein. Ihr Wunsch?
Im Grunde genommen die Regelung, die wir sie in der DDR hatten, die ich nach wie vor sehr fortschrittlich und eben auch sehr frauenfreundlich auch finde.
Ja, ich fand interessant an diesem Beitrag, dass sie im Prinzip gar nicht unbedingt Familie oder ach, ich bin da sozusagen ungewollt schwanger geworden bin oder so reinbringt, sondern eher so platt gesagt, möchte ich eigentlich dieses Kind in diese Welt hineinbringen und also nochmal so einen anderen Aspekt reingebracht hat, den man sonst häufiger auch hört, der auch mit dem System zu tun hatte, in dem sie war. Ja, Allerdings, man hört schon so ein bisschen raus, sie hatte so einen Satz gesagt, für sie war das sowas wie eine Operation. Ne? Und man hat ja anscheinend auch über diese Operation, oder sie konnte ja mit ihrer Mutter darüber sprechen, als ob es eben eine Operation ist, also wo in dem Sinne man sehr wohl über etwas sprechen konnte, aber es war eben auch nicht mehr als das. Und auch dieser Satz, die Pflegerin oder so, hätten sie jetzt nicht irgendwie schief angeguckt. Und auch was du sagtest, dieses rational betrachten. Und dieses rational betrachten hat natürlich eine Kehrseite, die eine Zeitzeugin auch ja mal ganz anders und kritisch beleuchtet, ist die Rosemarie Teuber, die im Zeitzeugenportal 2013 zu diesem Thema auch was gesagt hat, und das spiele ich mal ganz kurz vor.
Schon so, dass es auch ganz viele Unterbrechungen gegeben hat. Und ich kann mich erinnern, dass ein Frauenarzt da strikt dagegen war. Dass also die Frauen dann zwar zu ihm gekommen sind und haben darum gebeten, eine Unterbrechung durchführen zu lassen, aber er das so ganz ungern gemacht hat. Also die Ärzte waren zwar verpflichtet, das durchzuführen, aber es war, glaube ich, zu DDR-Zeiten ganz schön, wurde ganz schön ausgenutzt von den Frauen. Trotz Pille dann, und das war eigentlich ein sehr schweres Kapitel, muss ich sagen. Die Unterbrechungen, da wurde ja nicht vorher so Gespräche geführt. Das ging halt so wie am Fließband, kann ich mich erinnern. Da war extra bei Eisenach eine Klinik, und da wurden die alle so hingeschickt. Und ja, das war ohne Gewissensfrage, wurde das durchgeführt, ja.
Ja, also hier sieht man schon so vor allen Dingen dieses Abtreibung wie am Fließband, das ist natürlich eine ziemlich kritische Aussage. Vielleicht zwei Kontexte dazu. Das eine ist, die meisten Schwangerschaftsabbrüche sind in Kliniken gewesen, nicht in gynäkologischen Praxen. Das lag auch daran, dass das sozusagen verpflichtend war, das in Kliniken durchzuführen. Es war auch so, dass jeder auch eine ganz bestimmte Rolle hatte. Das ist durch das Gesetz auch so vorgegeben worden. Also wer macht eine Aufklärung, beziehungsweise medizinische Aufklärung, wer macht vielleicht noch eine Verhütungsaufklärung ganz am Ende, also wenn der Abbruch da gewesen ist, wie lange man im Krankenhaus bleibt, dass der Bezirksarzt das freigibt und so weiter. Und es gab tatsächlich auch also einige Krankenhäuser, die wirklich eigene Stationen hatten, wo das also permanent auch stattfand. Und deswegen dachte ich, wäre es ganz gut, wenn man auch mal eine Frauenärztin aus der Zeit mal zu Wort kommen lässt, wie sie denn das so wahrgenommen hat oder mitbekommen hat.
Als Dr. Viola Hellmann 1979 in Leipzig ihr Medizinstudium abschließt, um Gynäkologin zu werden, sind Schwangerschaftsabbrüche längst medizinischer Alltag, der wie selbstverständlich auch zur Facharztausbildung gehört.
Also ich habe dann als junge Fachärztin im städtischen Krankenhaus in Dresden gearbeitet, wo im Jahr 1000 Abbrüche durchgeführt wurden. Und das war natürlich sehr, sehr viel. Und es war sehr rationalisierter Ablauf alles. Also einer machte Aufnahmesprechstunde, einer nahm dann an dem Tag eben Nachmittag die Patientin auf, der nächste machte am nächsten Tag den Eingriff und wieder ein anderer machte das Entlassungsgespräch mit Verhütungsberatung oder so. Na, es war schon sehr fließbandartig, sage ich mal, so dass die einzelne Frau schon dahinter verschwand.
Ja. Also sie bestätigt das auch so, dass es eben auch ein rationalisierter Vorgang ist, wie du gerade gehört hast, ne? Und das ist eben, also ich fand nochmal interessant diesen Aspekt, dass die Frau dahinter verschwand, was natürlich auch eine kritische Äußerung ist, weil es ja darum ging, dass die Frau ja eben nicht verschwindet. Aber was mir dabei auffällt ist, dass über das Leben, das nicht geborene Leben, auch in dieser Dokumentation gar nicht so viel gesprochen wird. Also man merkt, dass allein durch die Interviews mit den Frauen aus dem Osten auch eine andere Sichtweise und Einfärbung auch ist, als ich sie manchmal so erlebe, wenn es jetzt auch in diese harten Debatten und Diskurse auch geht. Vor allen Dingen, wenn man jetzt natürlich auch in die USA schaut und auch ein bisschen andere Länder, die sehr stark katholisch sind.
Ich finde vor allem
was mir direkt so im Kopf ist, sind dieser Kollektivgedanke aus der DDR-Sicht, ne? Weil ich denke immer so, wenn ich halt Fließbandarbeit höre oder die Frauen sind gekommen, natürlich ist das für Leute, die das jeden Tag gemacht haben, ist es ja ein fließbandartiger Eindruck irgendwie, aber für die Frauen an sich war ja jedes eine persönliche Einzelentscheidung. Also die Frauen sind einmal dahin gegangen, weißt du, nicht jede Woche einmal. Also das darf man dann, glaube ich, auch nicht so in der eigenen Wahrnehmung verzerren, dass jetzt die Frauen ständig hingerannt sind. Das war ja für jede Frau keine einfache Entscheidung in der Regel, ne? Aber natürlich, wenn, ja, wenn das Angebot da ist und es viele machen und viel in Anspruch nehmen, kann ich mir natürlich vorstellen, dass individuell, wenn man jetzt Ärztin oder Arzt war, dass natürlich dann anderen, ja, man sich andere Gedanken macht, ne?
Ja. Ich glaube, das ist auch der interessante Fall, wenn es jetzt um die DDR geht, wenn man auch dieses Gesetzesblatt sich nochmal in Erinnerung ruft. Es war natürlich eine Entscheidung praktisch für das Kollektiv, dass das Individuum, also in dem Sinne die Frau, selbst entscheiden kann. Also es ist ja am Ende eine sehr individuelle Entscheidung, aber gut fürs Kollektiv. Also um mal so ein bisschen so das Spannungsfeld hier auch aufzumachen.
Ja, und frauenemanzipatorisch finde ich immer noch, weil die Frau entscheidet. Und nicht der Typ, der jetzt sagt, ja, du musst das Kind jetzt kriegen, was ich dir gemacht habe, so, weißt du? Das darf man nicht vergessen irgendwie.
Ja, dazu habe ich auch lasse ich auch gerne noch mal eine andere Frau zu Wort kommen, die Margitta Zellmer, die in der gleichen Dokumentation eben ihren Fall schildert, also wie sie die Abtreibung für sich auch wahrgenommen hat und was das für sie damals eben auch bedeutete, dass sie das machen kann.
Margitta Zellmer hatte bereits einen Sohn, ein Wunschkind, als sie mit 25 erneut schwanger wird.
Das war eine sehr große Überraschung, weil wir ja 2 Jahre um unseren Sohn gekämpft hatten, mit Arztbesuchen und mit allen möglichen Dingen. Und es also erst nach 2 Jahren geklappt hatte, bin ich eigentlich davon ausgegangen, ich muss mir überhaupt keinen Kopf machen, ich werde nicht wieder schwanger. Und als es dann doch passiert war, war ich erschrocken. Und wusste erstmal gar nicht richtig mit dieser Situation umzugehen. Von Anfang an stand aber eigentlich fest, ich will dieses Kind nicht. Ich will die Schwangerschaft abbrechen.
Zu diesem Zeitpunkt ist die heute 64-jährige Chemnitzerin verheiratet, hat ihr Philosophiestudium beendet.
Ich wollte loslegen, ich wollte meine berufliche Laufbahn verwirklichen, wollte mich dort auch mit der ganzen Persönlichkeit reinknien, was ich dann auch gemacht habe. Und da habe ich eben gedacht, also noch mit einem Kind geht das mal gerade noch, da musst du schon Kompromisse eingehen mit der Familie. Dazu war ich auch bereit, aber noch ein Kind, ich hatte den Anschluss verloren und das wollte ich einfach nicht.
Ich finde, man hörte gerade in ihren letzten Sätzen auch heraus, also man kann genau sehen, wie sie sich als Frau eben auch wahrnimmt, welche Rolle sie in dieser Gesellschaft hat, beziehungsweise eben auch also keine Rolle, das klingt jetzt so, als ob man ihr was zugewiesen hat, nämlich sie möchte gerne was bewirken, sie möchte gerne ein Studium machen, sie möchte mit sozusagen voller Kraft da rein, aber man hört trotzdem eben das kleine andere Ding raus, Emanzipation hin oder her, aber dieses, dass sie verstanden hat, naja, aber sie hat ja das eine Kind und irgendwie ist das auch schon ein Kompromiss, den man zwischen Beruf und Familie einlegen muss. Also, dass sie dann doch diese Doppelrolle hatte und das haben wir häufiger mal im Podcast immer wieder gehabt, dass die Emanzipation nicht bedeutete, dass aber Mann und Frau sich quasi die Aufgaben gleich aufgeteilt haben und dass es immer noch ein sehr patriarchisches System war, aber eben eins, wo eine Frau eben zumindest manche Dinge sehr selbstbestimmt eben ohne den Mann auch entscheiden konnte und getan hat. Ja, die Dokumentation ist an sich interessant. Wir werden die ja auch noch verlinken in den Shownotes. Und die Margitta Zellmer hat noch ein paar andere Sachen gesagt, die vielleicht auch manchmal schwer erstmal zu ertragen sind, wenn man sie so bruchstückweise hört. Aber sie hat unter anderem versucht, auch den Schwangerschaftsabbruch und das Leben, was sie dort in ihrem Körper hatte, so zu übersetzen. Sie hat gesagt, das ist erstmal für sie nur ein Stück Fleisch gewesen. Also so hat sie das einfach verstanden und deswegen konnte sie auch leichter damit umgehen. Nicht, dass sie sich das leicht gemacht hat, das hört man ja auch raus. Und über die Zeit hinweg hat sie eben erzählt, fing sie an, sie hat nämlich noch einen zweiten Schwangerschaftsabbruch gemacht, diesen Kindern auch Namen zu geben. Also sie hat sich praktisch nochmal anders damit auseinandergesetzt. Vielleicht liegt es auch daran, dass sie natürlich auch Philosophie studiert hat, das ist jetzt mal so dahin gesponnen. Aber sie sagt zum Schluss eben auch, erstens, sie bereut die Schwangerschaftsabbrüche nicht und zweitens, es bringt ja auch gar nichts, das zu bereuen, sondern also sie versucht das sozusagen als Teil ihrer Entscheidungen, ihres Lebens zu sehen. Aber einen Aspekt fand ich dann doch interessant, also der Aussage mit dem Stück Fleisch oder auch was wir gehört haben, das war ja nur eine Operation. Die Frauenärztin hatte so die These auch aufgestellt, dass lange Zeit gab es eben gar keinen Ultraschall. Das heißt also, man hat in dem Sinne gar nichts gesehen. Wenn man jetzt natürlich irgendwie einen Ultraschall sieht und da pocht dann das Herz und du siehst dann schon fast so Gliedmaßen und ein bisschen Gesicht und so weiter, bekommt das natürlich eine vollkommen andere Wahrnehmung dessen, was eigentlich gerade in deinem Bauch passiert. Und war so ein bisschen die Vermutung der Gynäkologin, dass das sehr wohl auch dazu beigetragen hat, dass man noch mal anders auch über dieses Leben letztlich auch denkt. Nun hatte ich ja angekündigt, und du hattest das ja selber auch schon gesagt, die Wende hat zu diesem interessanten Fall geführt, dass auf einmal das DDR-Gesetz, weil man jetzt eben einigen Frauen zugehört hat, auch fortschrittlicher war, offener war und platt gesagt, es war halt, stand nicht mehr unter Strafe, also der Schwangerschaftsabbruch. Und in der BRD war weiterhin also der 218er und jetzt auch aktuell der 219er, also wo die Werbung praktisch der Schwangerschaftsabbruch verboten ist, wobei ja Werbung hier eigentlich nur meint, es reicht schon, dass ich überhaupt auf einer Website zum Beispiel informiere, was wie ein Schwangerschaftsabbruch funktioniert oder was das ist, ist sozusagen auch unter Strafe. Und ich mache es hier kurz an der Stelle, der 128er, der kam zurück. Aber das war natürlich nicht so ganz einfach, denn es haben sehr viele Frauenrechtler, aber eben auch Frauen dafür gekämpft, weil sie die Chance natürlich auch bundesweit gesehen haben, dass man den 128er in der BRD damit abschaffen kann. Und auf der DDR-Seite und damit auch der ostdeutschen Seite war man natürlich gar nicht bereit, also dieses fortschrittliche Gesetz, an das man sich gewöhnt hat, auch abzugeben. Deswegen gab es dort natürlich auch Demonstrationen und Kämpfe dazu. Aber auch dazu möchte ich eine Frau sprechen lassen. Und zwar ist das die Ulrike Bartel, sie ist Vorsitzende des Landesfrauenrates in Mecklenburg-Vorpommern. Und wie sie denn das so wahrgenommen hat, als das dann passierte?
Als ich dann diese Debatte mitbekommen habe, 91, 92, das war schon, das habe ich als so eine schreiende Ungerechtigkeit empfunden. So, dass auf einmal da irgendjemand mir vorschreiben will, was ich mit meinem Körper machen darf und was ich nicht mit meinem Körper machen darf. Wie gesagt, ich habe es vorher als selbstverständlich erlebt in der DDR, dass man das eben halt machen darf. Und es war einfach eine riesengroße schreiende Ungerechtigkeit.
Im Jahr. Ja, schreiende Ungerechtigkeit. Ich glaube, das ist so ein bisschen so die Überschrift, die sehr, sehr viele geäußert haben zu der Zeit. Weil ich möchte es einfach nochmal für uns in Erinnerung rufen. Es ist ja wirklich so, dass wir ja immer dieses Narrativ haben bis heute. Die DDR war sozusagen ein Staat der Unfreiheit. Mhm. Und in diesem Falle haben wir zumindest für ein Thema etwas, wo Frauen ganz klar sagen, das war für sie eine Freiheit, die ihnen jetzt genommen wird. Und das war jetzt natürlich nicht ganz so unumstritten. Ich habe mal ein Zitat gebracht, das in einem Spiegel-Artikel zu der Zeit stand, von Weigel, dem ehemaligen Finanzminister mit den großen Augenbrauen. Viele kennen ihn wahrscheinlich eher vom Gesicht her. Und er hat dazu in der Debatte gesagt, ja, wir haben früher auch nicht die Gesetze von Ulbricht unterschrieben. Zu der Zeit hat Emnet, das war 1992, mal die Umfrage gestartet in Deutschland, inwieweit man denn eigentlich für dieses neue Gesetz, also beziehungsweise das Entstraflichen, nenne ich es jetzt mal so, ist. Und im Westen waren 55% der Bevölkerung dafür und im Osten waren es 75%. Nicht überraschend, also dass dort natürlich deutlich mehr die Mehrheit da war. Und ich habe einen kleinen Interview-Ausschnitt mitgebracht, nämlich von Christa Schmidt, die damals die Ministerin für Familien und Frauen in der neu gewählten Volkskammer 1990 war. Also im Prinzip noch in der DDR. Und die hat der Bundesstiftung Aufarbeitung zu diesem Thema auch etwas gesagt, was, glaube ich, nochmal ein bisschen gut schildert, wie sich das auch für diejenigen, die politisch verantwortlich waren im Osten, wie sich das für sie angefühlt hat, als die Diskussion eben ja, aus dem Westen in den Osten sozusagen kam.
Ich habe nicht geahnt, dass die Abtreibung eine solche große Rolle zwischen der Bundesrepublik und der DDR spielen würde. De Maizière hat noch im Ministerrat gesagt, ich zitiere, der Streit um den Schwangerschaftsabbruch ist nicht unser Problem. Es wurde uns gewissermaßen vor die Tür gekehrt. Das war für uns kein Problem in der DDR mit dem Schwangerschaftsabbruch. Das war genehmigt, das hat sich eingespielt und es hat doch jeder die Möglichkeit gehabt, entweder davon Gebrauch zu machen oder nicht. Das war doch eine persönliche Entscheidung. Und es musste doch keiner gehen und das Kind abtreiben lassen. Es hat niemand jemanden gedrängt. Also das hat es nicht gegeben. Paragraph 218 war nicht unser Paragraph. Und mich hat besonders gestört, dass man, wenn es nur als Arbeitsbegriff war, eben immer auf 218 herumritt. Wir hatten auch einen Paragraphen 153. Und man hätte ja auch von da ausgehen können. Aber nein, wenn sowas war, dann ging man immer von dem westdeutschen Sprachgebrauch aus. Die Abtreibung wurde mir als Schwerpunkt im Ministerium aufgezwungen. Da hat vieles andere drunter gelitten, weil ich mich darum kümmern musste, weil gerade wieder irgendwas aktuell war oder wo ich Stellung nehmen musste, eine Gruppe empfangen. Also es war wirklich, war schlimm. Dann kam dazu, dass sich ja die BRD einer anderen moralischen Grundhaltung erfreut. Also dort geht es ja dann um das ungeborene Leben und es ging um die christlichen Einstellungen und das ging es in der DDR nur bedingt. Wir haben anders gedacht. Und ich denke heute noch, dass es in dem Moment, wo eine Frau sich entscheidet, eben nicht unbedingt mit Blick auf das ungeborene Leben geschieht, sondern mit Blick auf die Gesamtsituation und dass die im Moment nicht anders zu lösen ist, glaubt die Frau. Das kann man außenstehend nicht beurteilen, aber das war vielleicht so die Grundhaltung. Und das traf nun aufeinander. Und man versuchte nun, über die Presse hat sich übrigens und die Medien haben sich überhaupt reingestürzt, besonders die alten Männer, die waren ja nicht zu halten mit dem Problem. Das war widerlich, was da sich oft abspielte. Und man versuchte nun, die DDR über die moralische Strecke, die Frauen zu erreichen. Und das, denke ich, das ging irgendwie nicht. Da kommt das Frauenbild ins Gespräch. Die DDR-Frau war selbstständig, die DDR-Frau war unabhängig, hatte ja ihr eigenes Einkommen und nicht nur, weil sie das brauchte, sondern auch, weil sie gern gearbeitet hat. Und von daher brauchte sie den Mann nie zu fragen, kann ich das, kann ich jenes, kann ich das kaufen oder vom Wirtschaftsgeld heimlich was abzweigen. Also das gab es nicht.
Ja, krass. Also ja, wenn man das hört, dann wird man mitwütend irgendwie, finde ich.
Nee, ich fand hier nochmal schön, es gibt ja immer also Narrativ ist ja immer so ein großes Wort, ne? Aber sie hat das, glaube ich, irgendwie besser beschrieben. Es gab einen Sprachgebrauch im Westen und der war sozusagen viel mehr im Mittelpunkt. Und irgendwie, was mich noch immer überrascht hat, und daran habe ich selber gar nicht gedacht, es war ja eine wichtige Übergangszeit, wo es ja noch ganz, ganz viele andere Gesetze gab mit vielen Unterschieden. Und dass sie eben gesagt hat, dass sie empfand es überhaupt gar nicht wichtig, also noch da eine Diskussion aufzumachen. Aber stattdessen wurde eine Riesendiskussion daraus und hat sie davon abgelenkt, noch andere Dinge zu machen. Also und das finde ich fast noch schade. Also dass es im Grunde genommen also auch noch Ressourcen und Energie gezogen hat, wo vielleicht auch noch eine Menge zu beachten wäre oder zu gewinnen gewesen wäre.
Ich finde es jetzt ganz spannend, weil mich erinnert an einen anderen Paragraphen, der auch heftig in der Diskussion war, Ost-West, wie verbindet man das? Aber da mache ich mal ein Thema zu, weil es gibt einen Paragraphen, wo es genau ähnlich, also erinnert mich total dran, wo es aber besser ausgegangen ist für die ehemalige DDR-Seite. Aber da bringe ich dir mein Überraschungsthema mit.
Sehr schön. Genau. Jetzt wäre natürlich die Frage, wie sieht's denn überhaupt heute aus? Das ist ja jetzt, die Wende ist ja auch schon her und wir wissen, okay, Paragraph 128 ist praktisch also weiterhin beständig. Es ist also weiterhin eine Straftat. Natürlich gibt es Schwangerschaftsabbrüche. Man muss sich aber beraten lassen und die Beratung ist jetzt, man denkt jetzt irgendwie, oh, Beratung gab es ja früher auch, aber hier hat die Beratung schon also mehr den Ansatz, also dich eher von dem Abbruch wegzubringen. Da würden jetzt wahrscheinlich einige sagen, das stimmt so nicht oder stimmt, wenn man sich jetzt so ein paar andere Dokumentationen auch anhört, also WissenschaftlerInnen, die sich damit beschäftigen, sagen, das Gesetz sagt eigentlich nichts anderes. Es sagt nämlich, dass du als Frau, die den Schwangerschaftsabbruch macht, dich strafbar machst und als Ärztin, Arzt machst du im Prinzip dich auch strafbar. Das ist der aktuelle Stand und es ist aber natürlich seit Juni was ganz Neues hinzugekommen. Die Ampelkoalition hat zumindest den sogenannten, den Paragraph 219a abgeschafft, was eben also zur Folge hat, dass also zumindest die Werbung, über die wir gerade gesprochen haben, nicht mehr verboten ist. Das bedeutet also, ich kann jetzt zum Beispiel als Frauenärztin oder Frauenarzt auf der Webseite schreiben, ich führe Schwangerschaftsabbrüche durch, so und so funktioniert das und das ist nicht mehr illegal. Weil man sich das, also ich finde das immer noch absurd, also das war sowieso eine der absurdesten Paragraphen, die ich also je verstanden habe. Und die Frauenärztin, die wir kurz heute auch gehört haben, die Viola Hellmann, war selber davon betroffen. Also sie hatte bis zu dem Zeitpunkt, bis ein Anwalt dann also dort auf einmal so sie verklagt hat, hat sie in der Praxis gar nicht darüber nachgedacht, dass das ein Problem sein könnte. Also mit anderen Worten, erst überhaupt diese Anklage hat dazu geführt, dass die so ein bisschen aus ihrem auch ostdeutschen Alltagsdenken richtig rausgezogen worden sind. Ja, und darüber ist vielleicht auch noch zu wenig nachgedacht worden, was für andere Effekte das hat. Und zwar dadurch, dass im Prinzip Ärzte eben auch unter Strafe standen. Es gibt, wenn du also eine gynäkologische Ausbildung machst, gab es eben, weil es strafbar war, dazu auch gar keine Ausbildung, wie man einen Schwangerschaftsabbruch stattfinden lässt. Auch praktisch gar krass, keine Weiterbildung. Also das ist praktisch nochmal so ein Effekt davon gewesen. So, und wir haben sozusagen den Fall, dass wir durch die DDR-Ausbildung haben wir eben sehr, sehr viele Ärztinnen und Ärzte, die also darin viele Kenntnisse haben. Und wir haben ja gehört, mal wenn da so 1000 Abbrüche pro Jahr da waren, bedeutet das natürlich auch, dass die Routine auch dazu führt, dass natürlich die Risiken sich absenken. Ne? So, und das heißt also, wenn jetzt der 219a zumindest abgeschafft wird, besteht wenigstens die Chance, also dass wieder mehr Ärztinnen und Ärzte sich zumindest darin ausbilden und auch natürlich das Risiko senken. Und es hat noch einen Nebeneffekt, an den habe ich überhaupt nicht gedacht. Nämlich, es gibt ja also zwei Möglichkeiten abzutreiben oder abzubrechen. Das eine ist eben operativ und das andere ist medikamentös. Mittlerweile ist es so, dass in den meisten Ländern medikamentöse Abtreibung der Standard ist, also das, was am meisten verwendet wird. Weil es aber bei uns eben keine großen Weiterbildungen und Ausbildungen dazu gibt, ist bei uns immer noch der operative Eingriff also viel, viel häufiger als der medikamentöse. Weil es im Prinzip keine Ausbildung zu diesen Medikamenten.
Ach, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, man kriegt da diese Veneneinsätze, Medikamente und das, wusste ich gar nicht.
Ja, und ich sag mal, ich glaube, es ist trotzdem wichtig zu sagen, ich habe das ja jetzt auch so rational teilweise aufgebaut und hat natürlich immer diesen ostdeutschen Kontext und zu diesen Paragraphen. Aber das Fazit, das viele natürlich ziehen, ist, es ist immer noch eine einsame Entscheidung. Also nur weil die Frau sozusagen diese Entscheidung alleine treffen darf, heißt das eben nicht, dass es nicht auch eine einsame Entscheidung letztlich ist. Weil es ist ein Eingriff in ihren Körper, den sie für sich am Ende entscheiden muss. Sie kann sich mit allen Leuten beraten und besprechen und die können auf sie einreden. Aber am Ende muss sie selbst für sich entscheiden, was passiert. Und das sagen eben auch viele, gerade auch die Ärztinnen und Ärzte, keine Frau hat sich das jemals leicht gemacht. Also auch wenn das manchmal so rüberkam, so ja, die haben das dann gerne gemacht und so eine Motto ganz schnell und ne, dann ist mal passiert. Aber das heißt nicht, dass sie sich das jemals leicht gemacht haben und dass sie das meistens auch in ihrem Leben noch sehr, sehr lange in der einen oder anderen Form auch beschäftigt. Und wir hatten ja gerade auch noch den Böhmer gehört, den Minister, den CDU-Minister, der Arzt, der sich kritisch geäußert hat. Aber selbst er sagt in der Dokumentation am Ende, das ist eine Entscheidung, die nur die Frau zu treffen hat. Also da ist er, in dem Falle ist er sich im Klaren. Das heißt, seine Kritik betraf jetzt nicht unbedingt, dass die Frau selbstständig entscheiden kann, sondern dass er, also wie sozusagen der Staat mit den Ärzten letztlich umgegangen ist. Und ich finde, man muss irgendwie den Brückenschlag zu heute führen, weil das Kapitel ist ja nicht abgeschlossen. Also nach über 30 Jahren haben wir im Grunde genommen immer noch die 218er. Und die Frage ist, wo stehen wir gerade und wohin sollte es denn vielleicht laufen? Und da möchte ich gerne noch zwei Frauen heute zu Wort kommen lassen. Das ist einmal jetzt nochmal die Ulrike Bartel, die wir ganz kurz gehört haben, die Landesvorsitzende des Frauenrates in Mecklenburg-Vorpommern, die da eine sehr klare Meinung zu hat, was passieren sollte.
Stehen. Ich denke, die Regelung zu DDR-Zeiten, genau so müssten wir sie heute eigentlich auch wieder haben. Aber es müsste damit verbunden sein, Beratungsangebote, ein Recht auf Beratung, dass man umfassend informiert wird, dass man medizinisch gut informiert ist, dass man sich selber auch gut informieren kann und dass man aber auch, wenn man Beratung braucht, sich die auch jederzeit überall holen kann. Aber nicht so, wie es jetzt momentan ist, dass man dazu verpflichtet wird. Also, ich muss mich ja beraten lassen. Es gibt mehr so einen Zwang zur Beratung und das finde ich nicht in Ordnung. Aber diese Beratungsangebote sollte es auf jeden Fall geben, wenn ich sie benötige.
Wenn Frau.
Genau. Was man raushört, auch bei vielen anderen, die man fragt, dass sie sagen, also diese Beratung, die sollte auf jeden Fall bestehen bleiben. Allerdings eben, dass es keine Zwangsberatung ist, sondern dass es also eine optionale Beratung ist und dass die vielfältig zur Verfügung steht. Das ist nämlich so ein bisschen auch die Kritik, die immer wieder durchschwingt bei vielen Leuten zu den Schwangerschaftsabbrüchen in der DDR, dass dort natürlich eine medizinische Beratung stattgefunden hat, dass man danach auch nochmal über die Verhütung gesprochen hat. Aber das ist in dem Sinne ein bisschen, ich würde mal sagen, vielleicht ein bisschen zu einfach war, so platt ausgedrückt. Ja, jetzt ist nur das Interessante, Walter Gropp sagt im Deutschlandfunk, ist aber gar nicht so einfach. Also man kann den 128er gar nicht abschaffen oder diesen DDR-Paragraphen einfach mal so einführen. Eben auch, weil das Bundesverfassungsgericht dazu eben eine sehr klare Meinung hatte. Und er sagte eben auch, dass so ein Gesetz einfach auch heute keine Chance vor dem Bundesverfassungsgericht hätte. Denn er beschreibt das so, also jetzt mal nicht juristisch, dass der Paragraph 218 im Grunde genommen das Leben ab dem Ei bei der Einnistung schützt, bis die Wehen praktisch eingeleitet werden. Also das ist praktisch die Phase des ungeborenen Lebens. Und deswegen kann diese sogenannte Fristenlösung gar nicht sein, weil im Prinzip, egal ob du jetzt 12 Wochen sagst, 5 Wochen sagst, es ist immer im Grunde genommen also eine willkürliche Frist. Und im Grunde genommen sagt er, ich könnte eigentlich auch noch die letzte Sekunde vor den Wehen sagen, naja, ist ja ungeborenes Leben, ich entscheide, dass es doch noch abgetrieben werden soll. Und jetzt ist natürlich die Frage, heißt es jetzt, also wir haben jetzt keine Chance mehr, das ist also so wie in der DDR sein könnte. Doch. Also es ist so, dass man müsste im Grunde genommen also den Schutz des ungeborenen Lebens und die körperliche Selbstbestimmung der Frau nochmal komplett neu fassen. Und vielleicht so ein Stück weit Hoffnung, kann man sagen, hat die Ampelkoalition geäußert. Sie hat in ihrem Koalitionsvertrag festgelegt, dass es eine Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin geben soll, wo es im Grunde genommen, ja, ohne zu sagen, dass der 218er abgeschafft werden soll, ist aber zumindest dahin gehen soll, dass man es nochmal in seiner Gänze neu betrachtet und sich fragt, okay, gibt es vielleicht auch noch andere Fragestellungen, also die wir dort irgendwie einbeziehen müssen. Übrigens, vielleicht noch eine Zahl ganz zum Schluss, 2014, wie sah es denn da eigentlich noch mit Schwangerschaftsabbrüchen aus? Und da war es so, dass je 10.000 Frauen im Osten 78 abgebrochen haben, also schon deutlich weniger als zu DDR-Zeiten, und im Westen 54. Also man sieht, dass da der Unterschied weiterhin auch da ist. Und im gesamten Schnitt wäre es dann für Deutschland 58 Abbrüche auf 10.000 Frauen. Und ich habe mir mal die neueste Statistik noch angeguckt, 2021 im Bundesamt für Statistik. Also es ist auch interessant, dass es also bundesweit auch wirklich erfasst wird. Haben wir insgesamt 94.596 Schwangerschaftsabbrüche gehabt. Und es ist, wenn man das mal so die 10 Jahre zurückschaut, dennoch leicht rückläufig und Corona hat da jetzt auch keine riesengroßen Veränderungen zum Beispiel geführt. Und nun möchte ich gerne ganz zum Schluss eine Journalistin noch zu Wort kommen lassen. Allerdings lese ich sie vor, weil sie dort einen Artikel in der Taz dazu geschrieben hat. Das ist Anja Meyer, eine Ost-Berlinerin oder in Ost-Berlin geboren, Journalistin, Parlamentsreporterin für die Taz, die ich selber auch sehr schätze. Und wer sie schon mal in einigen Talkshows gehört hat, kann vielleicht auch nachvollziehen, warum. Und sie hat einen Debattenbeitrag zu dem Thema geschrieben, schon vor einiger Zeit zu diesem Thema. Und ich möchte gerne damit sozusagen auch das Thema zumindest von meiner Seite erstmal abschließen, weil sie dort eine Menge nochmal aufnimmt, was hier gesagt worden ist. Weil eine Debatte über werdendes Leben verpasst wurde, gab es in einigen Krankenhäusern Abteilungen, wo ausschließlich Aborte vorgenommen wurden. In dem Betrieb, in dem ich in den 80ern arbeitete, ließ eine Kollegin eine Spätabtreibung vornehmen, weil der Ultraschall ergeben hatte, dass dem Kind ein Unterarm fehlte. Es sind traurige Geschichten, die von einem robusten, auch mitleidlosen Umgang mit Schwangerschaft und Geburt und letztlich auch mit sich selbst erzählen. Als 1982 in der DDR die Schriftstellerin Charlotte Wogitzki Meine ungeborenen Kinder veröffentlichte, wurde das in kleiner Auflage gedruckte Buch von Hand zu Hand gereicht wie ein geheimes Tagebuch. Das Nachdenken über die Frau als Nichtmutter, über das, was ihre Entscheidung gegen ein Kind mit ihrer Seele macht, war zum subversiven Akt geworden. Vielleicht ist es das, was man der DDR ankreiden kann, dass Ja oder Nein möglich waren, aber nicht die öffentliche, gesellschaftliche Reflexion darüber. Die heftigen Abtreibungsdebatten im später gesamtdeutschen Parlament haben mich immer wieder daran erinnert, dass da bis heute etwas nicht ausgesprochen, nicht aufgearbeitet wurde, dass da auch Trauer sein könnte, Bedauern. Der bis heute misstrauische und besserwisserische Blick auf die Körperpolitik der untergegangenen DDR macht es schier unmöglich, darüber offen zu sprechen. Aber nur eine solche Debatte kann gut sein, in der Bedenken und Einwände nicht zwangsläufig mit Fühl- und Gewissenslosigkeit gleichgesetzt werden. Aber so läuft das nicht im wiedervereinigten Deutschland. Immer noch nicht. Osten und Westen haben sich in ihren gut gepflegten Schützengräben eingerichtet. Hier die dreifach belasteten Ostfrauen mit ihren getopften Kindern, dort die unselbstständigen Westfrauen mit ihren neurotischen Ego-Shootern. Über die gut gemeinte Absicht hinter der Beratungspflicht kann nicht sprechen, wer keine Lust hat, gleich als Lebensschützerin etikettiert zu werden. Der hohe Ton der Debatte führt zu Vorverurteilung und Misstrauen. Um richtig verstanden zu werden, der Paragraph 218 gehört abgeschafft. Ein Gesetz, das eine so persönliche Entscheidung mit Strafe bedroht, ist ein schlechtes Gesetz. Das Thema Familie braucht Offenheit, offene Debatte zumal. Vielleicht wäre da immer noch etwas zu lernen aus den Erfahrungen des Ostens, dass körperpolitische Freiheit tatsächlich nur wahrgenommen werden kann in einem Klima der Offenheit, auch für Seelisches. Das hat damals gefehlt und es fehlt bis heute. So sollte es nicht länger bleiben.
Vielen Dank für die ausführliche Aufarbeitung. Ich habe einiges Neues gelernt. Vieles nochmal gehört, wenn ich lange nicht mehr nachgedacht habe. Ja, hast du sehr gut gemacht. Vielen Dank. Möchte ich mal loben.
Nee, es ist, also es hat mich schon sehr beschäftigt. Ich habe auch gemerkt, dass man hätte da fast sozusagen noch ein bisschen mehr und tiefer gehen können, aber man muss sich ja da irgendwie auch mal so einen gewissen Kreis drehen. Und ich habe auch gemerkt, je mehr ich eben auch diese Frauen gehört habe, desto weniger wollte ich eigentlich dazu sagen, außer, ich sage jetzt mal, so ein Stück weit da einfach nur durchzuführen, dass man da so einen kleinen roten Faden hat. Weil wenn man über die Selbstbestimmung der Frau spricht, dann sollte man vielleicht eben weniger darüber sprechen und als ihnen sozusagen auch das Wort zu erteilen, auch wenn man natürlich dazu eine Meinung haben kann. Also auch eben zu dem ungeborenen Leben. Wann ist ein Leben. Das sind ja noch ganz, ganz viele andere Fragen. Was mich an dem Beitrag jetzt noch von der Journalistin eben auch beschäftigt hat, und das ist vielleicht auch etwas, wo du vielleicht auch noch einsteigen kannst, ist eben die unterschiedliche Herangehensweise, die wir doch in diesen zwei Staaten hatten. Also eben 72 war in der DDR, wurde einfach beschlossen, jetzt darfst du entscheiden. Während eben zeitgleich, und so schließt sich der Kreis mit dem Sterncover, sozusagen die Gesellschaft in der BRD sozusagen diesen demokratischen Weg, wie ich mir jetzt idealtypisch vorstelle, also eine gesellschaftliche Debatte, einen Diskurs voranbringt, anschlägt und versucht dadurch im Prinzip also irgendwann zu einem Gesetz zu kommen, das von der Mehrheit getragen wird und das von der Mehrheit dann eben auch begrüßt wird, wenn es dann da ist. Und dass sozusagen der DDR die Debatte gefehlt hat, so wie sie es eben gerade beschrieben hat, also weil es vielleicht auch einfach den Menschen gut getan hätte, darüber zu reden und das nicht einfach nur als eine Möglichkeit im Alltag zu haben, während sozusagen hier die Möglichkeiten fehlten, aber sehr viel darüber geredet worden ist. Und jetzt könnten wir ja beides haben, oder haben wir ja auch, aber wir sind eben bei den Möglichkeiten zurück, bei der Debatte weiter.
Ich habe da eine gefestigte Meinung, auch wenn ich verstehe, dass es gesellschaftlich schwierig ist. Und ja, ich kann da leider nicht als Flaggenträger vorangehen, weil ich natürlich da keinen Bezug zu habe. Und ich wirklich auf keinste Weise. Ich würde nicht mal Kinder machen. aber ich finde nach wie vor, das ist ja ein Thema ja schon auch in Reportagen zugesehen. Ich finde, die DDR ist da übergangen worden. Es ist nur Unverschämtheit, was da passiert ist. Ich finde auch, da schwingt auch dieses mit den Systemen, was man nicht ausklammern kann. Also die gottlose DDR gegen das christliche Abendland. Irgendwie, weißt du, ihr so. Was auch aufgearbeitet gehört. Das ist wieder so ein typisches Beispiel, finde ich, auf den Schwächsten aufgetragen. Weißt du, diese Frauenrechte kann man wieder beschneiden als Einfachstes. So, das ist easy. Kann man den Frauen persönlich vorwerfen, ihr seid moralisch degeneriert, wenn ihr das Leben nicht als Leben betrachtet, solange es mit euch verwachsen ist. Und so ist, also es ist, man kann sich das sehr einfach machen, bei diesem Thema seinen Willen durchzudrücken. Und dass die Frauenrechte verloren haben gegen andere Gesetze. Ich kann mir vorstellen, wie es damals lief, 1989, 90, weißt du, ihr kriegt das, dafür kriegen wir das und das Gesetz, dafür macht ihr das. Und dass da die Frauen hinteruntergefallen sind, ist typisch traurig und sehr lehrreich. Und mehr kann ich dazu an der Stelle gar nicht sagen.
Ich würde vielleicht auch zum Abschluss noch etwas mitgeben, weil wir wissen ja, dass wir haben ja auch jüngere Hörerinnen und Hörer, die vielleicht die Wende als solche ja gar nicht mehr mitbekommen haben und damit natürlich auch diese ganze Debatte nicht, aber die sich sehr wohl jetzt mit aktuellen gesellschaftlichen Debatten auseinandersetzen und natürlich zu 218, 219 eine Meinung haben, vielleicht sogar auf die Straße gehen, sich dazu öffentlich äußern. Und es ist wieder so ein kleines Beispiel, dass über Ost und West nachzudenken auch bedeutet, zu schauen, wo verpasste Chancen sind. Und das ist vielleicht, also entweder ein Merkmal sein kann, sogar mal 30 Jahre wieder zurückzublicken und zu schauen, da gab es ja schon einen deutschen Anteil, der, also wo vielleicht sich die Tür geschlossen hat, aber wie man sie vielleicht wieder mal aufmachen kann, also um vielleicht etwas zu beschleunigen, weil jetzt vielleicht die Zeit auf einmal reifer ist. Aber es wird uns, glaube ich, auch noch begleiten in den nächsten Jahrzehnten, wenn wir zum Beispiel Europa weiter zusammenwachsen lassen. Wir vielleicht auch neue EU-Mitglieder vielleicht dazu bekommen, dass wir sehr unterschiedliche Länder haben, die vielleicht etwas mitbringen, die uns, also in unserer Gesellschaft, in unserer Politik, in unserem Modell schon vielleicht viel, viel nicht überlegener sind, aber weiter sind, fortschrittlicher sind und auch umgekehrt. Und dass wir uns vielleicht daran erinnern sollten, dass man nicht versucht, sozusagen etwas überzustülpen, sondern dass wir eher einen anderen Weg finden müssen. Wie schafft man es eigentlich, das Beste von allem irgendwie zusammenzubringen? Auch wenn das ein richtig harter Vorgang sein kann, aber er lohnt sich.
Ich habe da direkt auch einen ad-hocen Gedanken zu. Und wir sind ja in einem Podcast, deshalb darf ich ihn aussprechen, weil man hier keine Shitstorms kriegt wie auf Twitter oder so. Das ist ja der große Luxus, den wir haben. Weil was ich auch gerade denke bei diesem Thema ist, Unrechtsstaat DDR. Ich halte die DDR für einen Unrechtsstaat. Ich würde sofort unterschreiben, die DDR war ein Unrechtsstaat. Aber weil das ja immer so als polemisches Wort oben hängt, ne? Das, man wurde ja gefordert von den Linken, ihr müsst sagen, die DDR war ein Unrechtsstaat, dass diese Gesetzgebung, diese Beispiele natürlich auch nachvollziehbar machen, warum Leute sagen, man kann nicht pauschal sagen, das war ein Unrechtsstaat. Weil es gab eben auch Gesetze und Richtlinien, Normen und gesellschaftliche Blickweisen, die das nicht rechtfertigen. Und das ist deshalb ein schwieriges, schwierige Diskussion ist, aus dem Land, in dem man kommt, die Gesetze, die man mitgeprägt hat, wie die Ministerin, wo man mit dran gearbeitet hat, das dann so zu pauschalisieren. Ich kann jetzt auch nach dieser Geschichte nachvollziehen, warum Leute das nicht so stehen lassen können.
Ja, ist schon fast ein Rant geworden. Aber ich glaube, das können wir jetzt hier.
Es ist halt nicht einfach. Weißt du, in der 30 Jahre nach der Wende kann man sagen, das ist ein Unrechtsstaat und alles war schlecht. Und manche sagen, nee, der war vieles besser. Manche sagen, kannst du nicht sagen. Die kannst du sagen, das war was besser, war alles war schlecht. Also es ist so, es ist halt nicht einfach.
Ja, ich glaube, also deswegen macht mir natürlich auch der Podcast mit dir auch so viel Spaß und ich hoffe auch allen, die hier zuhören, weil es geht ja jetzt nicht darum, da irgendwie auch in eben eine Nostalgie zu verfallen, wie wir das ja auch immer wieder gesagt haben, dass es kein Nostalgie-Podcast ist, sondern dass in der Vergangenheit manchmal auch einfach eine Lösung drin steckt, also die helfen kann, vielleicht auch sich mehr zu ermächtigen und zu sagen, hey, da sind ja ganz, ganz viele, die für die ist immer noch selbstverständlich, dass der 128er eben nicht sozusagen der Normalzustand ist, sondern dass es einen anderen Normalzustand gibt und dass man dadurch vielleicht auch ganz andere Koalitionen bildet oder sagt, ach, ich fange hier gar nicht bei null an, sondern es gibt eigentlich schon vielleicht eine Mehrheit, mit der ich arbeiten könnte, Taktiken verändern.
Ja, und ich möchte zum Abschluss vielleicht nochmal, weil mir das auch gerade in den Kopf kommt, nochmal, weil ich da gerade diese Fehlgeburten-Thema angesprochen habe, was man vielleicht, wenn man sagt, wie betrachtet man das heute, im Jetzt, dass halt Reden hilft. Enttabuisierung, also ob jetzt politisch oder im überlege, weil ich das am Bekanntenkreis habe, wo Leute Kinder kriegen, ob sie wollten oder nicht, also einfach als Paar miteinander reden, ohne zu drängen, was will man eigentlich, also offene Kommunikation. Und dass es jetzt, nachdem die ganze Geschichte erzählt, dass mir auch viel klarer ist, dass es offensichtlich unter ostdeutschen Familien offener mit diesem Thema umgegangen wird, weil es einfach normal war. Und dass hier viel tabuisierter im Westen irgendwie stattfindet, weil es irgendwie eine schmutzige Attitüde hat. Und reden hilft halt, wie immer. Ich klinge so pastoral heute, ne? Komm mal, so Lebensweisheitenkalender.
Ja, nee, es klingt natürlich jetzt erstmal wie so vom Kalenderblatt manchmal abgelesen. Ja, aber das ist,
ich bin ja deshalb so emotional, weil natürlich, es betrifft halt meine Familie auch, weißt du so. Es ist halt, es gibt keine Fließbandarbeit. Es war für jeden eine persönliche Entscheidung. Was passiert ist im Leben und Kinder, welche Kinder hast du gekriegt? Ich meine, ich habe fünf Geschwister. Mein Vater hatte vier Geschwister, meine Mutter hat einen, also und dann mein Freund. Also es ist halt so, es sind halt alles persönliche Entscheidungen und Lebensentwürfe und das kann man nicht pauschalisieren, über die man im Gesetz redet, sondern es ist immer das Individuum in unserem Staat wichtig. So. Und diese Geschichte macht halt im Kopf direkt Geschichten so, ne? Und dann, wenn du die Frauen reden hörst. Aber ich will gar Schluss mit dem Wochenkalender hier von mir.
Ne, ich wollte das gar nicht so klein machen, sondern es steckt vielleicht auch noch eine wichtige Sache dahinter, dass, wenn ich zumindest sage, es ist dir erlaubt, das zu tun, eröffnet das natürlich auch ganz viele Möglichkeiten, es überhaupt zu so einer Normalisierung beizutragen, sodass man darüber sprechen kann, auch wenn das ein doch sehr intimes Thema ist, während es ja eben, wenn es eine Straftat ist.
Wenn du heute drüber reden willst, weißt du immer noch, eigentlich mache ich mich strafbar, aber der Gesetzgeber hat gut dünken, weil er so nett und freundlich ist, das kurz ausgesetzt, dass ich ins Gefängnis komme oder so.
Ja.
Also das ist ein Scheißzustand. Ja.
Genau,
dieser Meinung bin ich sehr gefestigt. Ich sage jetzt nichts mehr.
Nee, da bin ich auch gefestigt, weil ich glaube, dass es genauso die Seele belasten kann, also nicht darüber reden zu können, wie auch also diese Entscheidung selber also am Ende auch einsam treffen zu müssen. Aber eben, wenn man sich gar nicht mehr darüber unterhalten kann, dann wäre das ganz schlimm. So.
Danke für das Thema, es hat mich sehr gefreut. Ich wollte selber vorbereiten, bin froh, dass du es gemacht hast, weil ich hätte es wahrscheinlich anders gemacht und nicht so gut wie du, weil ich fand jetzt diese Ausschnitte von den Leuten, die es betrifft, einfach großartig. Hast du gut gemacht. Dankeschön. Ein schöner Abriss. Wie alle Hörerinnen aufgerufen, wenn ihr was zu jemandem zu sagen habt, mit uns könnt ihr offen reden, schickt uns einen Kommentar. Oder falls ihr sagt, die haben das total katastrophal dargestellt und es gibt ganz viel mehr Sachen zu erzählen, redet mit uns. Dann kommt als Thema einfach hier rein und wir unterhalten uns mit euch. Einfach auf Skype oder Zoom oder wie man das heute so macht, die modernen Leute. Dann kommen wir zur letzten Rubrik. Ich schäme mich fast, weil es ein bisschen profan ist, aber ich habe ein schönes Foto für dich mitgebracht. Und deshalb hier die Rubrik Heimatkunde. Nee, wie heißt das eigentlich? Heimatkunde ist, wenn man Bier mitbringt. Wie heißt die Folge, wenn ich ein Foto mitbringe?
Ich glaube, wir nennen das einfach nur das Bild, ne?
Ja, einfach Heimat. Es heißt ja Heimatkunde, weil es ja Fotos. Ich finde, es sollte immer Heimatkunde heißen, weil es immer was mit unserem Zuhause zu tun hat. So, Alex, ich zeig dir ein Foto. Und du musst sagen, was du darauf siehst. Denn ich, kurz zu erklären für alle neuen Hörerinnen und Hörer, wir wachsen ja ständig. In jeder Ausgabe kommen hier neue Leute dazu. Ich habe dir ein Foto mitgebracht aus meinem privaten Fotoalbum und erzähle dir meine Geschichte dazu. Und du musst was dazu sagen. Was siehst du?
Also was gefühlt gut saniertes. Also erstmal, ich sehe einen Hauseingang mit einer Garage. Es sieht aus wie ein Reihenhaus, weil man direkt links daneben auch eine Garage sieht. Also es sieht alles gleichförmig aus mit einem roten Dach, einem sehr grünen Rasen. Es sieht aus, als ob es ganz frisch und neu ist. Aber da hängt noch an der Tür noch so ein Kranz. Das sieht also so danach aus, dass vielleicht doch schon jemand drinne wohnt. Aber es sieht, und die Gardinen oben, die deuten auch darauf hin, dass schon jemand drinne wohnt. Aber es sieht alles sehr, sehr neu und frisch aus. Keine Menschen.
Keine Menschen. So ist das, keine da, wo ich herkomme, aus dem Südharz. Man sieht wenig Menschen auf der Straße. Ich sag dir, was da geht. Dieses Foto wurde gemacht 1997. Und mit diesem Foto begann ein neues Leben für mich, ein neuer Lebensabschnitt quasi. Denn wir sind aus dem Plattenbau umgezogen in dieses Reihenhaus. Und ich habe auf einmal nicht mehr im Plattenbau gewohnt, mit 5 Leuten, oder damals waren nur noch 4, auf 64 Quadratmetern, sondern auf einmal hatte ich mein eigenes großes Zimmer. Und für mich bedeutend, das absolut, ich war 14 Jahre alt, ich werde es niemals vergessen, ein Schlüssel. In diesem neu gebauten Reihenhaus, das meine Eltern gemietet haben. Und es begann für mich ein neues Leben, ein neuer Lebensabschnitt, denn auf einmal hatte ich Privatsphäre, was ich vorher nie hatte. Weißt du, im Plattenbau, das einzige Platz, den wir hatten, war das Badezimmer, was ungefähr 2x2 Meter groß war, mit einer Waschmaschine drin. Das war der einzige Raum, der abschließbar war, wo man irgendwie alleine sein konnte und nicht Gewusel um sich hatte in dieser engen Wohnung. Und ich fühlte mich wie in diesem Werbefernsehen. Weißt du, haben wir schon mal erzählt, in der Rama-Werbung damals, wo die Leute so im Frühstück und so. Weil wir hatten auf einmal eine Dusche und eine Badewanne. Es war nicht mehr dieses, ne, im Plattenbau, diese enge kleine Bad, mit dem, wo das angelaufen ist ohne Fenster und du hast gebadet und überall war diesig. Sondern auf einmal, weißt du, du bist morgens aufgestanden als Schüler, hast dich geduscht, es war alles neu, tapeziert, ein neuer Fußboden und neue Wände. Es war alles so richtig Westen. Auf einmal, also 1997 bin ich im Westen angekommen und ich weiß noch wie heute, als wir sind quasi in den Sommerferien umgezogen, mein erster Schultag war quasi aus diesem Haus raus, dass ich so das Gefühl hatte, irgendwie, ich bin ein neuer Mensch. So, weil das war irgendwie ein neuer Lebensabschnitt. Und dieses Foto erinnert mich total daran, weil es eben, wie du sagst, ganz neu eingezogen ist, alles ganz neu. Ich war letztens nochmal da, vor einem Jahr ungefähr. Sieht man den Baum da vorne? Nee, ne? Links davon war ein ganz neuer Baum gepflanzt, der ist mittlerweile riesengroß und dreimal beschnitten. Und ja, und deshalb habe ich dieses Foto mitgebracht, weil das für mich so dieser Einschnitt im Leben war, wo ich dachte, ah, irgendwie jetzt bist irgendwie neues Leben so.
Ich finde interessant, also es gibt ja ganz viele Reihenhäuser, die ungefähr genauso auch aufgebaut sind oder zumindest kleine Unterschiede haben. Und ich habe 2 Erinnerungen an Reihenhäuser, weil in unserem Bekanntenkreis waren einmal eine Familie, die in den Westen gezogen ist, noch in den 90ern. Und dann haben wir die besucht in Nordrhein-Westfalen. Die waren in so einem Reihenhaus. Das war allerdings so im Westen, ich glaube, so in den 80ern gebaut worden. Die aus der BRD kommen, wissen, glaube ich, sofort, also wie das wohl so aussieht. Und ich war damals ganz perplex, weil das, was du gerade schilderst mit diesem, also dieses Moderne und was da so alles hübsch war, und dass es überhaupt mehr als eine Etage gibt, das war für mich irgendwie total faszinierend. Weil es gleichzeitig aber auch nicht irgendwie super luxuriös in dem Sinne aussah, weil es waren ja Reihenhäuser. Mhm. Also es war trotzdem etwas, was sehr nachbarschaftlich war. Man kannte sich, man hat sich Hallo gesagt. Es war teilweise auch noch so ein kleiner so Innenkreis, also wo praktisch die Autos im Kreis fahren konnten und parken konnten. So. Und das Gleiche habe ich praktisch ein paar Jahre später dann eben auch, also dann in der Nähe von Heidelberg bei einer anderen Familie gesehen. Die haben nämlich wirklich auch so ein weißes Haus gehabt mit einem kleinen Garten hinten. Und weil man dann im Garten dann gegrillt hat, das war ja auch schon immer so faszinierend. Es war eben nicht mehr so schrebergartenmäßig, wie wir in der letzten Folge besprochen haben, sondern irgendwie war das alles so ein bisschen luxuriöser. Man konnte aber die anderen Nachbarn auch sehen und hören. Und ich fand immer, also genau das, was du beschreibst, es war so ein ganz neues Level. Also was so Wohnungen gar nicht so abbilden konnten. Es war irgendwie ein eigenes Haus, aber irgendwie ein Haus, das man sich leisten kann.
Ja, und das ist das, deshalb habe ich das Foto eigentlich mitgebracht, weil ich bin ja heute Kalendersprüche Danny. Und deshalb sagt Kalendersprüche Danny heute auch, vergiss niemals, wo du herkommst. Weil dieses Foto für mich auch ein Symbol ist, seitdem ich in Köln wohne. Das war für mich absoluter Luxus. Wir hatten auf einmal zwei Kühlschränke. Ich hatte ein eigenes großes Zimmer, wo ist die Treppe rauf. Ich hatte meine Privatsphäre. Aber dennoch ist das echt ein günstiges Reihenhaus. Weißt du, im Südharz. Und nachdem ich in Köln gezogen bin, ich habe da lange für gebraucht. Wir haben ja schon mal unterhalten, dass unsere Kinder- und Jugendzeit alle irgendwie gleich waren. Es ist halt ein totaler Unterschied, ob du seit 200 Jahren deine Familie in Köln wohnt und einfach eine Reihenhaussiedlung geerbt hat irgendwo in der Stadt oder ein Haus besitzt seit 250 Jahren oder ob du wie meine Familie aus Ostpreußen nach Thüringen gewandert bist, nichts hattest, in der du aufgewachsen bist, enteignet worden bist und auf einmal als größten Luxus empfindest, eine Reihenhausparzelle zu haben nach der Wende. Und 1997, ist ja lange nach der Wende, ne? 7 Jahre, haben wir quasi DDR-Möbel in Container geschmissen, von der DDR verabschiedet und sind mit neuen Möbeln in dieses Haus gezogen. Auf einen Quellekredit übrigens. Meine Eltern haben Kredit aufgenommen, um die Möbel zu bezahlen. Es ist nicht so, dass wir das Geld hatten. Und bis heute denke ich halt, ach guck mal, es gibt halt unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Startvoraussetzungen, die unterschiedlich reingeboren werden, auch in Deutschland, in ja, wie ihr Leben später aussieht und was sie als Luxus empfinden und was sie als, also wir haben es schon unterhalten drüber auch, ne, über das Thema, wenn ich mal 100 Euro für ein Essen ausgebe, schäme ich mich fast schon, weil ich denke, oh, andere, irgendwie niemals hätte ich mir das früher vorstellen können, Geld für sowas auszugeben. Und gleichzeitig dieser Kranz, das habe ich dann mitgebracht, weil gut, dass dir das aufgefallen ist, weil meine Mutter hängt heute noch so Kränze an Türen. Auch jetzt in Ports, wo die wohnen in Köln, hängt immer noch so ein Kranz an der Tür in der Wohnung, weil irgendwie das sich durchzieht. Also das ist für mich eine absolut heimelige Erinnerung, die irgendwie einen neuen Abschnitt meiner Jugend irgendwie bedeutet hat. Und deshalb habe ich das Foto mitgebracht.
Sehr schön. Ja, ich habe die Erfahrung ja nicht gemacht und ich glaube, dass wir gerade in einer etwas schwierigeren Zeit sind, dass Generationen, die jetzt anfangen, ins Berufsleben zu kommen, Familie zu gründen, immer weniger die Möglichkeit haben, auch so ein Eigenheim zu kaufen oder zu bauen, sei es jetzt Haus oder Wohnung. Und dass sie aber trotzdem damit konfrontiert sind, mit ihren Vorgängergenerationen, dass für die das noch irgendwie selbstverständlich war. Und sei es, dass es ein Quellekredit war oder eben ein Kredit von der Bank. Und ich glaube, das wird auch nochmal zu einem interessanten Konflikt führen. Also diese mitschwingende Erwartungshaltung, ja, also arbeitest du jetzt nicht hart genug? Wir kriegen das ja immer mehr mit, ne? Also das so, wenn du jetzt das Handelsblatt mal aufmachst, dann kommen dann irgendwelche so alten Mittelständler, die da manchmal entsetzt darüber sind, dass Menschen nicht mehr 40 Stunden oder Überstunden machen wollen, sondern irgendwie auf eine Work-Life-Balance kommen und dann diesen Bogen so schlagen, ja, und weil die eben nicht mehr so hart arbeiten, können die sich natürlich eben auch all das nicht mehr leisten, was wir uns mal geleistet haben, denn wir haben ja hart dafür gearbeitet.
Ja, da fällt mir übrigens ein, West sich auf das Thema auch. Habe ich letztens noch mal in Thüringen, das Buch ist uralt, 10 Jahre, muss ich eine Buchempfehlung jetzt mal aussprechen, das erste Mal in diesem Podcast, Buchempfehlung. Wir müssen einen Jingle dafür haben. Bitte machen Sie mal einen Jingle für Buchempfehlung. Katrin Fischer, sagt ihr wahrscheinlich nichts, aber die hat das Buch geschrieben, habe ich letztes Mal in Thüringen gelesen, Generation Laminat, mit uns beginnt der Abstieg von 2012 und was wir dagegen tun müssen. Und Generation Laminat, weißt du, warum das Buch so heißt?
Nein.
Weil sie sich die Frage gestellt hat in dem Buch, also als Grundthese des Buches, warum konnten meine Eltern sich eigentlich ein Haus leisten mit Echtholzparkett und ich freue mich schon, wenn ich Laminat habe und wir empfinden das schon als Luxus. Was hat sich geändert in den letzten 40 Jahren, dass ich mir kein Parkett mehr leisten kann? So, fand ich ganz spannend, einen Abriss. Und mal schön, jetzt 10 Jahre später auch nochmal zu gucken, wie sich die Gesellschaft entwickelt hat. Schreibe ich in die Shownotes. Ich fühle mich so intellektuell, wenn ich Buchtipps abgebe. Also heute ist echt Kalenderbuchtipp, Danny, ganz oben.
Ja, du hast auf jeden Fall den gesamten Kreis geschlossen. The Circle of Life.
Bist du eigentlich Musical-Fan?
Überhaupt nicht, ich hasse Musicals, ich gebe es zu. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht 50% unserer Leute hier gerade verloren haben. Ja, es gibt ja Menschen, die lieben Musical. Ich war in einem Musical, aber nur, weil ich jemanden ein Musical geschenkt habe. Das heißt, das Geschenk, es war König der Löwen.
Ach, tatsächlich.
Ja.
Ich habe ja We Will Rock You gesehen 3-mal in Köln. Und das fand ich richtig cool, weil mit Liveband Queen Songs ist echt beeindruckend gewesen. Wenn man sich diese ganze komische Schauspielerei wegdenkt, war es sehr angenehm. Gut. Lieber Alex, ich würde sagen, wir beenden das an dieser Stelle.
Finde ich auch. Aber Es gibt noch eine Sache.
Ach du meine Güte.
Es ist nur eine kleine Bitte an alle, die es bis hierhin noch durchgehalten haben. Gebt uns doch 5 Sterne auf Apple. Ach, jetzt geht Apple. Das wieder los. Oder auch bei Spotify. Wir würden uns sehr freuen. Und natürlich, wenn ihr unseren Podcast mögt und mehr dazu kommen sollten, dann schreibt doch vielleicht auch noch eine liebe kleine nette Rezension, warum ihr uns denn mögt. Ich wäre dankbar, Danny ist es ziemlich egal.
So, der Alex singt mir noch als König der Löwen vor, aber das hat euch nicht zu interessieren. Auf Wiedersehen, Alex.
Tschüssing.